Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Bauen Sie die Halle ab. Was das zu bedeuten hat, das weiß ich natürlich jetzt noch nicht und damit steigen wir ein in Episode 388 von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch zur heutigen Episode. Es ist viel los im Handball, so viel kann ich sagen. Wir haben einen neuen Vorstand Sport beim Deutschen Handballbund am Sonntag bekannt gegeben. Es ist Ingo Meckes, das hatte sich ja bereits ein bisschen angedeutet. Und wenn ihr treue Kreisabhörer seid, wisst ihr, in Episode 359 oder 57, einer von beiden, war Ingo Meckes zu Gast. Und da habe ich mit ihm gesprochen. Das war irgendwann im Herbst. Da war er noch beim Schweizer Handballverband. Also das kann ich euch an der Stelle sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Deswegen besprechen wir das heute nicht. Worüber sprechen wir heute? Mit Björn Parzen schaue ich voraus auf das Champions League Final Four der Frauen am kommenden Wochenende in Budapest. Eine deutsche Mannschaft ist zum ersten Mal mit dabei und zum ersten Mal seit Mitte der 90er Jahre eine deutsche Frauenmannschaft überhaupt in diesem Wettbewerb in einem Halbfinale. Es ist also Historisches und da blicken wir ein bisschen voraus auf das, was passieren kann. Kai Holm ist mein Gast und der ist ehemaliger Schiedsrichter und mittlerweile für den DHB tätig und mit ihm habe ich über die doch recht strittige Szene am Ende des Spiels zwischen dem Bergischen HC und dem TBV Lemgo Lippe gesprochen und im Interview der Woche mit dabei ist Franziska Mietzner, ehemalige Handballerin des Jahres und sie hatte tolle Geschichten zu erzählen. Dieses Interview solltet ihr auf jeden Fall anhören und ihr solltet euch anhören, was Lennart Wilken-Johannes zu erzählen hat, der schon wieder so guckt, als könnte er es kaum glauben, dass er bei Kreisab mit dabei sein darf.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, denn du hast eben noch die Highlights vertont. Du warst der Finalkommentator beim European League Final Four hier in Hamburg. Die Füchse waren mit dabei, die Rhein-Neckar-Löwen, Dynamo Bukarest und die SG Flensburg-Handewitt. Die beiden Halbfinals können wir eigentlich ganz kurz und knapp zusammenfassen. Es waren deutliche Angelegenheiten.
Genau. Also da gibt es auch nichts hinzuzufügen. Ich finde, die Rhein-Neckar-Löwen waren zu keiner Zeit irgendwie mit in der Verlosung, den Füchsen irgendwie den Finaleinzug irgendwie strittig zu machen und Dynamo Bukarest aufgrund des Ausfalls von Sindrić auch nicht die Mannschaft, die wir vielleicht auch erwartet haben.
Und deswegen gab es ein Finale, auf das, glaube ich, viele auch gehofft haben. Ich höre Hall übrigens, liebe Leute. Kurz zur Erklärung, ich habe mir ein neues Gerät gekauft und das kann ich auf Reisen mitnehmen, ist ein bisschen kleiner und kompakter. Ich hoffe, das läuft alles so. Die Aufnahme mit Björn Parzen, die habe ich schon gemacht, die war auch astrein, also keine Ahnung, aber es zaubert so ein bisschen vor sich hin, dieses Gerät. Naja, gucken wir mal. Das Finale haben sich eigentlich mehr oder weniger alle erhofft, außer natürlich die Fans von Dynamo Bukarest und den Rhein-Neckar-Löwen, aber viele haben gedacht, wenn wir uns ein Endspiel aussuchen können, dann ist es Füchse Berlin gegen die SG Flensburg-Handewitt und wir gehen da so ein bisschen chronologisch durch. Es war ein sehr, sehr guter Start der Füchse Berlin und ich habe natürlich hinterher in der Mixer mit dem einen oder anderen gesprochen. Die Stimmen hört er dann gleich direkt im Anschluss an dieses Gespräch und da war auch eine Aussage, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, wir wissen, die Füchse Berlin sind vielleicht die beste Mannschaft der Welt in den ersten 15 Minuten und das konnte man heute auch wieder sehen.
Ich muss mich lustigerweise oder kann mich an ein Interview beim DHB-Pokal erinnern. Da ging es um das Spiel um Platz 3. Machen wir uns nichts vor, das ist jetzt hier nicht zu vergleichen. Aber ich glaube, es war damals Lasse Möller, der gesagt hat, in der zweiten Halbzeit knacken wir die Berliner, weil sie sind halt zu Beginn extrem stark und in der zweiten Halbzeit lassen sie in der Regel nach. Ich kann das jetzt nicht belegen, aber gerade wo du das sagst, also diese Stimme habe ich schon mal gehört. Und das hat sich ja dann so ein Stück weit auch in dem Spiel ja niedergeschlagen, diese Aussage.
Das war tatsächlich so. Und die Wende kam so ein bisschen, als Gottfriedsson auf die Platte kam, hatte ich so das Gefühl, weil er der SG ein bisschen mehr Struktur verliehen hat.
Genau, das war auch mein Kommentar eben in der Sendung. Mess Mensah ist für mich auch nicht der Mittelmann, der jetzt eine Struktur reinbringt oder einen Spielfluss, sondern er ist eher ein Mittelmann, der für Highlights sorgt, der sich selber auch einen Wurf nimmt, mal einen Beidbeiner oder übers falsche Bein und dann wirklich so Brustlöser-Tore irgendwie auf die Platte zaubert. Deswegen hat es mich auch gewundert, insbesondere nach der guten Leistung von Gottfriedsson aus dem Halbfinale, dass er mit Mess Mensah angefangen hat und nicht mit Jim Gottfriedsson. Und ja, der hat Struktur reingebracht. Ich finde, dass Flensburg es dann irgendwann geschafft hat, nachdem es erst auch ein sehr temporeiches oder vom Tempo dominiertes Spiel war, es dann auch geschafft hat, im Positionsangriff bessere Lösungen zu finden, insbesondere wenn sie dann auf die Außen abgelegt hatten. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Berliner darauf auch eingestellt waren, dass sie das vielleicht auch erzwingen wollten. Milosavljev hat ja dann auch Hansen ein paar weggenommen, aber eben nicht in der Summe an Paraden und hat dann ja das Duell gegen Kevin Möller dann auch in der ersten Halbzeit auch verloren. Und das war für mich so ein bisschen maßgeblich für diesen ersten Durchgang, dass die SG dann auch eben mit einer Führung nach 30 Minuten dastand.
Dann gab es im zweiten Durchgang, ich glaube über die erste Hälfte müssen wir jetzt gar nicht mehr so viele Worte verlieren, zwei Szenen, die natürlich so einen Spielverlauf sehr beeinflussen. Und man muss auch immer gucken, welche Akteure es trifft. Es gab zwei rote Karten, einmal gegen Mazenic auf Berliner Seite. Lass uns zunächst bei der Szene bleiben. Es war ein Blockversuch, ich glaube gegen Simon Pytlick.
Korrekt.
Und er geht hoch und ich habe dann auch in der Zeitlupe den Eindruck, dass er ja schon aktiv in Richtung Gesicht geht, nicht um ihn im Gesicht zu treffen, logischerweise, weil das will er nicht, er will den Ball blocken, aber die Handbewegung ist aktiv. Ich hätte diese rote Karte gegeben, wie war dein Eindruck?
Jetzt muss ich ein bisschen rudern, weil im ersten Moment habe ich gedacht, ist das eine rote Karte, weil ich habe das eher als einen Blockversuch gesehen, lasse mich da aber auch oftmals so ein bisschen auch aus meiner aktiven Zeit so ein bisschen lenken, weil es eben keine Absicht ist. Wenn man aber faktisch nach Regelwerk geht, dann ist das eine rote Karte und die kann man in jedem Fall vertreten.
In dem Moment hast du gedacht, puh, das ist ein harter Schlag für die Füchse Berlin. Können die das nochmal reißen?
Ich habe sofort an das Nordspiel gedacht. Da war Mazenić aufgrund einer Fingerverletzung nicht dabei. Da hat Max Dari das überragend gelöst mit hinten und vorne. Aber natürlich, wenn so ein Spieler wegbricht und wir müssen, oder es ist ja auch bekannt, dass die Füchse Berlin nicht den breitesten Kader haben. Und wenn natürlich so ein Innenblocker fehlt, dann ist das natürlich ein großes Thema. Und im Vorfeld hat die SG es auch schon gut geschafft, zum Beispiel Mathis Langhoff immer wieder anzugreifen. Es war nicht sein Finale. Er konnte das nicht kompensieren, was Mazenić dann sozusagen auch die Lücke, die er dann in Summe auch hinterlassen hat. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, das ist ein ganz junger Kerl. Aber da habe ich dann gedacht, boah, das wird jetzt ganz schön bitter für die Berliner. Es ist gar nicht so zum Tragen gekommen, wie ich es zuerst gedacht habe. Ich fand, oder ich hätte das mir noch essentieller vorgestellt. Ja, und dann kam ja auch die rote Karte von Jim Gottfriedson.
Bei der ich sage, wenn du die gegen Mazenić gibst, dann kannst du die gegen Gottfriedson vielleicht auch geben. Vielleicht musst du sie sogar geben dann, damit die Linie die gleiche bleibt. Wie hast du es erlebt? Weil ich meine, du hast, glaube ich, kurz hinterm Spielfeld gesessen, ein paar Meter dahinter und hast das Spiel von da beobachtet. Da hat man nochmal einen anderen Eindruck, je nachdem, ne, welchen Blickwinkel man auch in der Live-Situation hat.
Also wir haben es ja aus unterschiedlichen Perspektiven im Nachhinein auch gesehen. Mein allererster Eindruck war, es war eine rote Karte, weil es für mich sehr nach Ellenbogen aussah bei Gottfriedson. Das war in den Bildern danach gar nicht mehr so der Fall, sondern er ist dann sozusagen am Arm auch entlang gelaufen und dann kam halt der Kontakt. Ganz ehrlich, auch die rote Karte kann man geben. Wenn man es wirklich singulär betrachtet, hätte ich gedacht, okay, die von Mazenić ist eher eine als die von Gottfriedson, aber genauso wie du sagst, ich glaube, wenn du die Linie nicht verlieren willst, dann ist es schon verständlich aus Sicht der Schiedsrichter, dass sie auch da die rote Karte ziehen.
Jetzt haben wir zwei Situationen besprochen, die strittig sind. Ich finde aber insgesamt, und das sollte man auch mal erwähnen, haben die Schiedsrichter das Spiel nicht beeinflusst.
Fand ich auch nicht. Ich meine, das war natürlich maßgebliche Aktion, das muss man schon so sagen, aber ansonsten fand ich die Linie auch wunderbar, hat mir gut gefallen.
Ja, das finde ich auch. Und deswegen kann man das auch ruhig mal erwähnen, weil wir natürlich gleich in der Sendung auch noch über eine Szene sprechen, die sehr, sehr strittig war. Und ja gut, da habe ich im zweiten Teil was zugesagt vor dem Gespräch mit Kai Holm und dann hört er ja nochmal, was Kai Holm dazu zu sagen hat. Dann ist die Frage natürlich, eben haben wir darüber gesprochen, wie essentiell war der Ausfall von Mazenić für Berlin, dass Gottfriedson dann raus war, hat man irgendwie gar nicht gemerkt, erstaunlicherweise.
Und das ist, finde ich, auch einer der Gründe, warum die SG Flensburg-Handewitt dieses Turnier gewonnen hat, beziehungsweise auch dieses Finale, weil sie bringen dann in dem Moment auch nochmal einen Lasse Möller, der war vorher schon immer in den Überzahlsituationen mit von der Partie, finde ich, hat das sehr gut gelöst. Ich habe ihn auch schon in vielen Spielen gesehen, wo er diese Entscheidungsmomente nicht so gut gelöst hat. Heute fand ich es wirklich, wirklich prägend und als er dann auch nochmal wirklich in der Gleichzeit kam und du kannst auf so einen Mann zurückgreifen, das ist natürlich schon ein ganz großer Vorteil und bei aller Liebe, Lasse Andersson auf Seiten der Füchse Berlin zum Beispiel hat heute nicht gut funktioniert. Kevin Möller hat dem ja, ich glaube, 5, 6, 7 Bälle abgekauft, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif sagen. Und da konnten die Füchse Berlin halt eben nicht wechseln. Dann kam nochmal Paul Drucks. Ich finde die Entscheidung von Jaron Siebert auch nochmal zu tauschen auch absolut richtig. Aber er kann natürlich nicht die Qualität auf die Platte bringen, wie zum Beispiel ein Lasse Möller. Deswegen ist für mich ein ganz großer Teil der Wahrheit heute auch, neben dem gewonnenen Torhüter-Duell für die SG Flensburg-Handewitt, dass sie einfach einen deutlich breiteren Kader hatten. Das ist jetzt vielleicht keine Riesenerkenntnis, aber ich finde, heute in diesem Finale kam es nochmal massiv zum Tragen, weil ich fand, also Lasse Andersson im Wesentlichen hatte heute nicht seinen allerbesten Tag und die SG Flensburg-Handewitt hat es geschafft, Matthias Gitzel finde ich auch sehr gut zu verteidigen. Und dann geht es natürlich eigentlich darum, wenn du einen breiten Kader hast, okay, ich bringe nochmal einen anderen Halbspieler auf Rückraum rechts oder auf einer anderen Position, um eben die Flensburger Abwehr vor neue Herausforderungen zu stellen. Aber wenn du natürlich auch nicht das Personal an dieser Stelle aufbieten kannst, und das ist ja nichts Neues, bei den Füchsen Berlin ist das nun mal so, ne? Aber solange Fabian Wiede und Paul Drucks eben noch nicht da sind, wo sie mal waren, sind sie halt keine wirklichen Alternativen. Fabian Wiede hat das immer mal, auch zum Beispiel in Nord fand ich ihn auch gut, das ist gut gemacht und der kommt immer besser in diesen Prozess, aber man sieht schon noch, dass bei Paul Drucks noch einiges fehlt und es tut einem auch irgendwie ein bisschen weh. War dann auch noch mit ein, zwei technischen Fehlern dann in der zweiten Halbzeit da auch noch behaftet. Da haben die Flensburger dann irgendwie den Deckel dann auch drauf gemacht. Aber ich finde, das ist ein ganz großer Teil der Wahrheit, warum die SG Flensburg-Handewitt dieses Spiel heute gewonnen hat, weil sie eben den breiteren Kader hatten.
Das ist eigentlich ja das, was die meisten Experten vor der Saison gesagt haben. Flensburg hat vielleicht den breitesten Kader der Liga, weil, okay, Magdeburg lassen wir jetzt mal außen vor, aber gerade im Vergleich auch zu den Füchsen oder dem älter werdenden Kader des THW Kiel, wo dann nicht mehr jedes Rädchen ins andere greift, haben viele auf Flensburg gesetzt. Die befinden sich in einem Prozess, das haben die Spieler auch in der Mixzone gesagt. Man hat eine große Erleichterung auch gespürt. Und mit Paul Drucks habe ich übrigens gesprochen, mit Simon Pittlik, Emil Jakobsen ist dabei gewesen und Janik Kohlbacher auch. Also ein paar Stimmen kriegt er dann ja gleich. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die Nummer mit dem Kader und wen Berlin von der Bank bringen kann. Ich habe gesehen, Stefan Kretschmer hat mit ein paar Kollegen in der Mixzone gesprochen und hat dann gesagt, ja, wenn Paul Drucks und Fabian Wiede in Normalform in dieser Saison gespielt hätten, wäre unser Kader perfekt. Jetzt hast du gerade auch erklärt, Paul Drucks hatte nicht seinen besten Tag und er braucht auch noch ein bisschen. Bei Fabi Wiede ist das ähnlich. Die brauchen natürlich Zeit. Ich glaube, dass sie, wenn sie mal durch eine lange Vorbereitung gehen, wie das in diesem Sommer der Fall sein wird, sehr gut in die nächste Spielzeit kommen werden. Aber das war für mich ein ganz entscheidender Faktor, dass die Qualität dann einfach von der Bank nicht mehr da war, genauso wie du das beschrieben hast. Was ich gespürt habe bei den Flensburgern, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ob du auch noch ein paar Interviews dann natürlich hinterher gesehen hast, bei der Vertonung der Highlights auch, die waren richtig erleichtert. Ach, endlich wieder ein Titel, 5 Jahre nach dem letzten Titel und alle haben ja, wie gesagt, vor der Saison erwähnt, das ist vielleicht der Titelfavorit mit einem neuen Trainer, mit Pittlik, mit Jörgensen. Ja, es hat lange nicht so ausgesehen, als könnte das erfolgreich sein. Hast du diese Erleichterung auch gespürt und wahrgenommen?
In jedem Fall. Also in jedem einzelnen Gesicht. Ich glaube, dieser Titel ist Balsam für die Flensburger Seele, auch mit den mitgereisten Fans. Ich finde, was man immer so von außen noch mitbekommt, das Flensburger Umfeld war jetzt nicht gerade ruhig nach diesem DHB-Pokal-Final Four und nach den verpassten Top-2-Ambitionen. Ja, Meisterschaft, da finde ich, und das fand ich auch beeindruckend, Nikola Krikow hat ja auch ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, das war einer seiner größten Learnings, da nicht so offensiv mit umzugehen. Ich finde das gut, dass er das gemacht hat, weil wenn du die SG Flensburg-Handewitt bist, dann willst du natürlich alles gewinnen. Ich glaube, dieser Titel ist natürlich erstmal wunderbar für die Fans, für die Spieler und es verschafft Nikola Krikow auch ein bisschen Luft, weil ich habe schon wahrgenommen, dass da auch schon die ein oder andere kritische Stimme, insbesondere nach dem DHB-Pokal Final Four und diesem Auftritt da gegen die MT Melsung, dass da schon einiges auch auf ihn eingeprasselt ist. Zusätzlich zu ja dieser Durchstrecke, die sie, ich glaube, so Ende 23 so rundherum hatten, wo sie dann wirklich auch ein paar Spiele verloren haben und die Meisterschaft mehr oder minder weggeschmissen haben. Ich glaube, das wird ihm ein bisschen Luft geben, der ganzen Mannschaft auch. Da ist einfach auch ein riesiger Druck da, das Umfeld hat hohe Erwartungen und ich glaube, jetzt ist es 10 Jahre her, dass sie mal wieder auch einen europäischen Titel holen nach dem Champions League-Sieg 2014 und das mit so einem Titel und so einem Pokal im Bus lässt es sich natürlich 1000-mal besser leben und es ist natürlich auch ein Erlebnis, was du gemeinsam hast, Pokale zu gewinnen, vollkommen egal, ob die European League jetzt in der Wertigkeit ein bisschen unter der Champions League steht oder der Meisterschaft, aber ich glaube, wenn du Entscheidungsspiele, Do-or-Die-Spiele für dich entscheidest, auch diesen Halbfinalfluch abzulegen, wenn du so willst, ich glaube, dass das schon natürlich in so einer Mannschaft dann auch arbeitet und sie mit diesen Erlebnissen, die sie jetzt hier auch gemeinsam schaffen und wahrscheinlich jetzt auch gerade bei einer wunderbaren Feier gemeinsam schaffen, dass das schon hilft für das nächste Jahr, dann auch wirklich in der Meisterschaft zumindest wieder länger im Favoritenkreis zu bleiben. Ich glaube, der SC Magdeburg ist nicht anzufechten, auch im nächsten Jahr nicht. Aber ich glaube, dass Flensburg eine bessere Rolle spielen wird, weil vielleicht für sie auch spannend sein kann, wie gehen die Füchse Berlin mit dieser Doppelbelastung Champions League Bundesliga um? Ich meine, die Spiele sind ähnlich, aber es ist natürlich nochmal ein anderes Anforderungsprofil. Hier spielst du dann mal gegen Constanta XY, ne, und in der Champions League wartet dann eben Aalborg. Ja, und ich glaube schon, dass es nochmal eine andere Belastung dann auch ist für die Füchse. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die SG Flensburg-Handewitt sich auch vor dem Hintergrund, was wir eben gerade mit der Kaderstruktur besprochen haben, das ein bisschen zum Vorteil machen kann, um dann eben wieder zu stechen. Sofern, das weiß ich jetzt nicht, ich weiß nicht, inwiefern die Berliner noch was auf dem Transfermarkt machen wollen.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, die müssen noch nachlegen, personell. Wenn das nächstes Jahr mit dieser Belastung in der Champions League funktionieren soll, ich sehe das übrigens genauso wie du. Sie müssen in der Champions League gegen andere Kaliber antreten. Und klar, du kannst dir da erlauben, auch Vierter oder Fünfter zu werden. Du kommst ja dann weiter. Aber natürlich, wenn du als Bundesligist in diesen Wettbewerb gehst, dann sollte deine Ambition, egal ob die realistisch ist oder nicht, sollte auf jeden Fall Top 2 in der Gruppe sein, damit du die Playoffs überspringen kannst. Das wird meines Erachtens für die Füchse sehr, sehr schwer. Was nimmst du sonst mit aus diesem Wochenende? Rhein-Neckar-Löwen-Saison ist natürlich am Ende dann doch katastrophal.
Ja, wenn das hier ein kleines Trostpflaster war, der Platz 3, ich glaube, das Leck ist so groß, dass dieses kleine Trostpflaster nicht ausreicht, um da irgendwie die Wunde zu stopfen, wenn man so möchte. Ich muss schon sagen, Löwen waren enttäuschend im Halbfinale. Es geht nicht mal darum, finde ich, nur in der Wahrnehmung, die müssen nicht Berlin schlagen. Aber die Art und Weise, wie sie sich präsentiert haben, die waren, glaube ich, wenn du es kumulierst, da war eine 10-Minuten-Phase ohne Tor dabei, da war eine 7- oder 8-Minuten-Phase ohne Tor dabei. Naja, wenn du 18 Minuten im Handball kein Tor wirfst und da kommen ja noch kleine Sequenzen dazu, dann wird es halt extrem bitter. Und dann kommt natürlich auch eine enorme Qualität der Füchse Berlin zum Tragen. Und von daher war das natürlich schon ein enttäuschendes Wochenende. Ich finde, heute waren nochmal so phasenweise ein paar ganz gute Elemente dabei. In Summe muss man aber auch bilanzieren, auch nur ein Tor in den letzten 7 Minuten. Das Ding hätte hier noch ganz, ganz spannend werden können. War es ja auch mit dem letzten Wurf, ich glaube von, ich weiß nicht, ob es Miklos Kosta war, der ihn, glaube ich, geworfen hat. Oder da bin ich gerade ein bisschen schwach auf der Brust. Man muss schon summa summarum zusammenfassen, dass sicherlich die Löwen jetzt nicht gerade ultra happy hier abgereist sind. Aber, und das habe ich auch beobachtet, die Kombination und die Mischung und das Verhältnis zu den Fans scheint sehr intakt zu sein, weil sie trotzdem gefeiert worden sind, weil da trotzdem eine Nähe zu spüren war. Aber wir müssen auch klar machen, je nachdem, wie es jetzt mit Juri Knorr weitergeht, wird das natürlich auch ganz entscheidend, wie die nächsten Neuzugänge greifen, die dann endlich mal, auch mit Blick aufs nächste Jahr und so weiter. Ansonsten sind die Rhein-Neckar-Löwen wieder da an der Schwelle und haben das große Risiko, dass sie eben erneut nichts mit den ersten 6 zu tun haben werden. Also da muss schon auch nochmal ein bisschen mehr Qualität in den Kader kommen, mehr Breite, und da bin ich sehr gespannt, wie sie das lösen wollen.
Im Übrigen, wo du sagst, sie sind so an der Schwelle, der VfL Gummersbach macht gerade einen ziemlich guten Job. Die Recken sind auch relativ stabil. Das wird noch sehr eng. Gummersbach hat Kiel von der Platte gefegt in der Bundesliga. Stand irgendwann 21-9 für den VfL Gummersbach. Ich finde, dass man sich trotz des großen Zieles am Ende mit Champions League Final Four als THW Kiel in der Bundesliga nicht so präsentieren kann. Ist meine persönliche Meinung. Ich weiß auch nicht, ob sie sich das in Kiel noch so lange mit ansehen werden, wenn das so eklatante Leistungen sind. Zuletzt zu Hause gegen die Löwen verloren, die davor überhaupt nicht gut gespielt haben. Jetzt so ein Auftritt beim VfL Gummersbach geht eigentlich nicht, aber das ist dann demnächst vielleicht nochmal Thema hier. Und wir schauen ja dann in der kommenden Woche voraus auf das, was in Köln passieren wird. Magdeburg, so gut wie Meister, also da muss schon alles schief gehen, damit sie den Titel nicht holen. Deswegen, ja, so eine Mini-Gratulation in Richtung SCM an der Stelle. Ingo Meckes, Sportvorstand, neu beim DHB, ab 1.9. übrigens, also direkt nach den Olympischen Spielen. Eigentlich geht der Vertrag von Axel Kromer bis zum 31.12. Werden wir demnächst auch thematisieren, habe ich am Anfang der Sendung gesagt. Und oh, jetzt reißen sie aber hier alles ab. Zeit für uns, glaube ich, Schluss zu machen.
Wegen mir gerne.
Ja,
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und freue mich aufs nächste Mal, wenn ich wieder dabei sein darf.
Diese Saison wird es nichts mehr.
Das ist okay.
Ja?
Ich habe mir auch eine Pause verdient.
Ja, das denke ich auch.
Aber nächstes Jahr gerne wieder.
Zuletzt warst du ja auch zum Thema HSV hier zu Gast. Und da fällt diese Woche auch eine erste Entscheidung. Ob sie die letzte ist, wissen wir nicht. Was ich aber sagen kann, ist, jetzt gibt es die erste Pause und danach die Stimmen aus der Mixzone. Bis gleich.
Ja, Prost, Emil Jakobsen. Das ist eine große Flasche Bier.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der European League. Ich glaube, das habt ihr euch heute sehr verdient. Ihr habt fast ein perfektes Spiel gemacht. Die ersten 15 Minuten vielleicht nicht, aber danach war es eigentlich extrem gut.
Ja, das ist eigentlich normal für uns gegen Berlin. Wir
ja, muss ein bisschen langsam rein in das Spiel, weil Berlin macht das richtig gut mit dieser Gegenstoß und Gissel durch die Mitte da. Er macht das wegen, er ist die weltbeste Handballspieler. So, ja, aber wie weiß, wir kommen zurück in das Spiel. Das haben wir auch gemacht im letzten Spiel. So, ja, aber diese Ziele zu holen, das ist Wahnsinn. Und das haben wir lange warten für. So, endlich das zu haben, das ist richtig schön.
Mess Metz hat eben gesagt, das ist eine Erleichterung, weil ihr so lange jetzt keinen Titel mehr gewonnen habt. Ich meine, du spielst jetzt nicht schon 10 Jahre in Flensburg, aber du weißt natürlich trotzdem, was das bedeutet.
Ja, natürlich. Und das können wir auch sehen heute für die Fans. Wir sind ein Verein, der gerne Titel holen wollen. So endlich einen internationalen Titel zurück zu Flensburg haben, das ist etwas extra und das müssen wir auch feiern heute.
Ist die Saison heute von okay zu sehr gut geworden?
Das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir einen Titel, aber in der Bundesliga haben wir nicht gut genug gespielt. Und das weiß wir auch, aber jetzt haben wir einen Titel zu Flensburg und das war ein von unseren Zielen in dieser Saison. So, ja, ich finde, das war eine gute Saison und wir sind immer noch in einem Prozess mit vielen neuen Spielern und einem neuen Trainer. So, ja, ich finde, das war eine ganz okay Saison für uns.
Vielen Dank und viel Spaß beim Feiern.
Bitte schön.
Ja, Simon Pütlik, herzlichen Glückwunsch, EHF European League Sieger in deinem ersten Jahr bei der SG Flensburg-Handewitt. Bist du zufrieden? Alle sind sehr erleichtert, gar nicht so glücklich, aber was ist da los bei euch?
Ja, also die Gefühl ist wirklich gut, weil wir haben nicht die beste Saison gespielt, aber in Momenten wirklich gut gespielt, aber wir brauchen diese Titel und das war natürlich eine Reaktion, wo wir kommen mit alles und wir kommen mit einem neuen Ding in die Abwehr. So, überraschen Berlin ein bisschen. Und das funktioniert wirklich gut heute. Ja, also wir sind nur zufrieden. Und das ist natürlich, wenn da kommen so viele Flensburg-Fans, dann wollen wir natürlich gerne
den kleinsten Pokal geben.
Genau, weil er sagt.
Ja, sehr gut, wir haben auch noch einen Übersetzer hier. Wunderbar. In den ersten 15 Minuten hat es noch nicht so gut funktioniert. War es dann danach das perfekte Spiel?
Ja, wir wissen das. Berlin ist also vielleicht die beste Mannschaft in der Welt, die erste 15 Minuten. So, wir mussten natürlich ein bisschen ruhig bleiben. Aber danach, also ich glaube auch, das war die perfekte Spiel. Und Kevin hat natürlich überragend gespielt. Und ja, unser Außen hat wirklich gut gespielt diese Wochenende. Und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden.
Jetzt geht bald die Saison zu Ende. Für dich die erste Saison, wie gesagt, in Deutschland. Was ist so dein Resümee, dein Fazit von diesen ersten Monaten in einer Liga, die natürlich auch physisch sehr, sehr schwierig ist?
Ja, natürlich. Also das ist, als gesagt vor, das ist nicht die beste Saison, die wir hatten. Aber ich glaube, dass wir in so vielen Momenten wirklich gut gespielt und hat Weltklasse gespielt, aber wir hatten natürlich auch Periode, wo wir hat so schlecht gespielt. So, ich hatte das Gefühl, dass diese war eine wirklich gute Reaktion und wir kommen wirklich stark zurück die nächste Saison. Also wir brauchen diese Titel und das war natürlich wirklich gut, dass wir können das gewinnen heute.
Dankeschön. Paul Drucksholz hat es nicht sollen sein gegen die SG Flensburg-Handewitt, die meines Erachtens ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Ich weiß nicht, du nickst schon, siehst das anscheinend genauso.
Ja, zumindest haben sie in der Phase, wo wir ein bisschen geschwächelt haben, die haben sie eiskalt ausgenutzt und wir haben es nicht geschafft, so eine Phase mal richtig für uns zu nutzen. Sehr starken Torhüter gehabt, ja, machen wenig Fehler, finde ich, vielleicht in der Anfangsphase ein paar, aber dann hinten raus spielen sie es wirklich sehr, sehr konzentriert und mit viel Zug zum Tor zu Ende. Und da fehlen uns, glaube ich, zum Schluss einfach so ein bisschen die Körner, um dann noch gegenzusetzen.
Was ich erstaunlich fand, ihr seid ja sehr gut reingekommen in dieses Spiel. Flensburg hat, glaube ich, in den ersten 15 Minuten 3 Treffer erzielt. Siehst du da einen Unterschied zwischen der Anfangsphase und dem, was dann passiert ist, auch in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast?
Ja, es ist leicht ähnlich zu dem Spiel in Köln beim Spielplatz 3. Wir fangen wirklich sehr, sehr gut an. Dea nimmt ein paar Bälle weg. Wir gehen gut ins Tempo. Das hat uns auch stark gemacht. Das schaffen wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Und in der zweiten Halbzeit ist es, glaube ich, ein bisschen andersrum. Wir verwerfen zu viel, machen 1, 2 zu einfache technische Fehler, die Flensburg eiskalt bestraft muss heute.
Du hast ja auch gerade gesagt, die Körner sind euch ein bisschen ausgegangen. Es war eine lange, sehr, sehr intensive Saison. Ihr hattet auch nicht immer den kompletten Kader zur Verfügung, aber trotzdem gehe ich mal schwer davon aus, mit dem zweiten Platz in der Bundesliga. 2-mal ein Final Four gespielt im Pokal in der European League. Muss man am Ende aus eurer Sicht zufrieden sein?
Ja, wahrscheinlich in ein paar Wochen, wenn man auf die Saison guckt, kann man damit schon zufrieden sein, vor allem mit der Champions-League-Qualifikation. Aber wenn du natürlich in 2 Final Four stehst, ja, will man irgendwie dann doch irgendwas in der Hand halten. Das ist uns nicht geglückt. Aber ich glaube, man darf sagen, wir haben gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft verloren heute. Und wahrscheinlich haben vielleicht die zwei besten Mannschaften in der European League heute das Finale gespielt, was sicherlich zeigt, wie stark die Bundesliga ist. Aber für uns heute natürlich ein bisschen bitter.
Trotzdem Dankeschön.
Danke auch.
Janik Kohlbacher, erstmal herzlichen Glückwunsch heute zu diesem Sieg hier im Spiel um Platz 3. Man hat am Ende, finde ich, nochmal wahrgenommen, wie wichtig das für euch war. Stimmst du mir dazu, dass das noch eine Bedeutung für euch hatte, abseits jetzt ja, des finanziellen Aspekts, den man da noch rausziehen kann?
Ja, ich glaube, wir haben wirklich für uns eine super Europasaison gespielt. Wir haben in jedem Spiel gezeigt, dass uns der Wettbewerb unglaublich Bock macht, dass wir ja, da Freude dran haben, da in dem Wettbewerb zu performen. Ja, am Ende ist ein Spiel in Platz 3, was auf jeden Fall gespielt wird. Und ja, mit einem Sieg ist immer schöner, sich zu verabschieden, als mit einer Niederlage. Von daher, ja, wir haben jetzt was um Hals hängen, haben was mitgenommen aus dem Jahr. Und ich glaube, da können wir alle froh und stolz auf sein.
Was glaubst du, wie schwer ist das dann in der Nachbetrachtung hinterher, in der Analyse, wenn man auf diese Saison zurückblickt, diese Wettbewerbe nicht zu vermischen? Oder muss man es vermischen, damit man eine faire Analyse auch hat?
Ja, ich glaube, diese Saison kann man wirklich sagen, wir haben zwei getrennte Wettbewerbe gespielt. In der Bundesliga hätten wir das ein oder andere Mal wirklich das Gesicht aus der Europa League gebrauchen können. Das haben wir nicht hinbekommen. Von daher, wie gesagt, sind das zwei Kapitel. Europa League waren wir, glaube ich, top. Und haben, wie gesagt, am Ende ja, auch verdient gegen Berlin verloren. Aber mit dem dritten Platz sind wir da persönlich rausgekommen. Wie gesagt, in der Bundesliga sind wir weit hinter den Erwartungen zurück.
Ich nehme an, dass die Journalisten, die euch quasi täglich begleiten, diese Frage schon 100-mal gestellt haben in diesem Jahr. Hast du eine Erklärung dafür, warum es so unterschiedlich verlaufen ist?
Also ich kann sagen, dass es weder an der Trainingsintensität war vor den Bundesligaspielen im Vergleich zu den Europa-League-Spielen, noch an der Vorbereitung, noch an der Einstellung, wie wir ins Spiel gegangen sind. Ja, ich glaube, das sind andere Faktoren. Welche, das ist, glaube ich, für alle noch offen und ein großes Fragezeichen. Ne? Wir müssen immer ein bisschen besser performen in der Europa League, vielleicht ein bisschen mehr mit Leichtigkeit, weil man nicht so eine große Tabelle hat, auf die man hat schauen müssen. Aber wie gesagt, ich glaube, da müssen wir über den Sommer schauen und das analysieren, nächstes Jahr dann besser machen.
Jetzt sind nur noch ein paar Tage, zwei Spiele stehen noch an in der Bundesliga. Was machst du danach? Musst du erstmal durchschnaufen, weil es war natürlich ein sehr intensives Jahr. Ihr seid hier in diesem Wettbewerb bis zum Schluss mit dabei gewesen. Klar, Bundesliga eh 34 Spiele, Pokal ist nochmal eine andere Geschichte, plus eine Heim-EM, die, glaube ich, auch mental nochmal viel Energie gezogen hat. Und bald sind Olympische Spiele.
Ja, man muss wirklich sagen, so das erste Halbjahr ging eigentlich wie so ein Fingerschnips vorbei. Aber gerade mit der Heim-EM, die dann wirklich viele Emotionen und auch viel Kraft gekostet hat, da auch bis zum Spiel um Platz 3 am Ende. Ja, danach wurde die Saison natürlich dann immer länger. Man hat immer wieder Reisen gehabt, sind viel durch Europa gereist. Dann natürlich die Bundesliga da hinten drauf. Und ich glaube, es tut einfach nur jedem gut, dann mal 3 Wochen weg vom Handball zu sein, bevor man sich darauf wieder mit vollem Fokus vorbereitet. Und ich glaube, man muss keinen motivieren für Olympischen Spiele. Und man hat ja dieses Jahr wirklich ein gutes Jahr erwischt, sage ich mal. Damals 21 hatten wir eine Woche frei, jetzt haben wir 3 Wochen frei und danach nochmal ein paar Tage. Also das ist ja fast wie eine normale Sommerpause.
Naja, fast eine normale Sommerpause. Dafür viel Spaß bzw. genießt die Zeit. Dankeschön.
Danke, danke.
Nächster Teil heute bei Kreisab mit neuer Technik übrigens. Deswegen, falls das jetzt nicht funktioniert, haben wir natürlich ein Problem. Es sollte aber einigermaßen klappen, hoffe ich zumindest. Und in diesem Teil der Sendung blicken wir voraus auf das Champions League Final Four der Frauen am kommenden Wochenende in Budapest mit sehr viel deutscher Beteiligung, so viel deutscher Beteiligung wie noch nie, seitdem es dieses Final Four dort gibt in der ungarischen Hauptstadt. Und dort kennt sich bestens aus der Kollege Björn Parzen. Moin Björn.
Hallo Sascha. Neue Technik funktioniert, wie wir merken.
Ja, es gab am Anfang ein kleines Problem. Ich hoffe, dass es sich hinterher einigermaßen anhört, denn man kann ja nur so ein bisschen erahnen, wie es sich dann hinterher anhört. Im Hintergrund ist ein bisschen was los, denn wir sitzen im Medienzentrum der Arena in Hamburg. Gleich werden dann das Spiel um Platz 3 und das Finale in der European League der Männer ausgetragen. Aber die Analyse dazu habt ihr ja vorhin schon gehört. Und gleich hört er ja noch den Teil mit Kai Holm. Und bevor ich das vergesse, da wollte ich noch dazu sagen, dass, ja, natürlich die Interpretation der Regel die eine Sache ist, aber ich wollte auch nochmal betonen, dass ich die Regel an sich, so wie sie momentan dann auch im Regelwerk zu finden ist, für ein bisschen fragwürdig halte. Ich fände es deutlich besser, wenn man dann guckt, ist ein Spieler auf der Linie mit dem Fuß, dann ist er eben im Aus und nicht noch im Spielfeld, weil je mehr Interpretationen wir im Handball haben, desto schwieriger wird das übrigens für alle Beteiligten, für die Schiedsrichter, für die Leute, die draußen zugucken und so weiter. Deswegen wünsche ich mir persönlich da ein bisschen mehr Einfachheit. Und ich grüße an der Stelle eine Hörerin, die ich gestern, also am Samstag, in Frankreich getroffen habe. Ich glaube, sie weiß, dass ich sie meine, deswegen erwähne ich ihren Namen an der Stelle nicht. Ich weiß ja nicht, wegen Datenschutz, Björn.
Ja, kommt drauf an, was sie dir erzählt hat, was ihr gemacht habt. Und die französischen Datenschutzbestimmungen sind bestimmt anders als in Deutschland. Also nenn bitte keine Namen.
Ich kann sagen, dass sie aus Iserlohn kommt, das kann ich sagen.
Iserlohn, ja, ist groß.
Ja, da kommen viele Leute her und die hat gefragt, gibt es denn auch eine Vorschau auf das Champions League Final Four der Frauen? Und habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich treffe ja auch noch Björn Paatzen und der kann mir ein bisschen was erzählen. Hab eben schon gesagt, viel deutsche Beteiligung, ist das zweite Halbfinale, Bietigheim gegen Metz, aber lass uns zunächst über das erste Duell sprechen, Esbjerg gegen Győr. Und das Interessante bei Esbjerg ist, und das ist der Unterschied zu den vergangenen Jahren, dass sie schon am Wochenende zuvor den Titel in Dänemark gewonnen haben. Also wenn wir gerade miteinander sprechen, sind sie gestern dänischer Meister geworden und in den vergangenen Jahren mussten sie immer noch ein paar Tage später das dritte Playoff-Finale, in der Regel dann gegen Odense, spielen. Und das hat denen in Budapest viele Körner gekostet. Sind das dadurch komplett andere Voraussetzungen dieses Mal?
Also ich glaube nicht, dass es komplett andere Voraussetzungen sind. Aber man geht natürlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit ganz anderer, ich sag mal, mit anderer Stimmung da auch, einer anderen Atmosphäre fährt man dann nach Budapest. Weil man weiß zwar, man hat sich für die Champions League qualifiziert, aber man will natürlich auch dänischer Meister werden. Das ist in Esbjerg dann natürlich auch immer der Wunsch. Und wenn man auch die Gesamtkonstellation sieht, Jesper Jensens letzte Saison als Trainer in Esbjerg, er will sich natürlich mit möglichst vielen Titeln verabschieden. Und jetzt hat er schon mal den Haken hinter den nächsten gemacht mit dem dänischen Meistertitel. Und dann wird man auch lockerer, motivierter, selbstbewusster fahren. Und hat nicht nur im Hinterkopf, okay, wir müssen zu Hause noch irgendwas erledigen.
Wir sprechen über Stärken und Schwächen aller Mannschaften, die mit dabei sind. Das machen wir bei Esbjerg auch. Stärken, Henny Reistert.
Ja, unter anderem. Auf jeden Fall, wenn man sich das Gesamtkonstrukt dieses Halbfinales anschaut, vielleicht da mal einfach schauen. Ich glaube, es sind 75-80% der norwegischen Nationalmannschaft da im Feld. Ein bisschen verteilt, 40% bei Győr, 60%, wenn nicht sogar noch mehr bei Esbjerg. Und man hat ja immer über dieses norwegische Siegergehen gesprochen. Sie haben jetzt zwar dieses WM-Finale gegen Frankreich verloren gehabt, aber man muss ja auch sehen, also die Norwegerinnen werden diesem Spiel auf jeden Fall den Stempel aufdrücken. Und wenn man sich es bei Esbjerg anschaut, dann ist es auf Platz 1 definitiv Henny Reistert. Dann haben wir noch so Spielerinnen wie Christina Breistöhl oder Nora Mörk. Und definitiv diese Rückraumachse von Esbjerg ist mit das Beste, meiner Meinung nach, was es im Clubhandball in Europa und der Welt daneben auch gibt.
Ist das das Problem, dass in Esbjerg zu viel vom Rückraum abhängt, weil ich glaube, sie haben Schwächen auf der Torhüterposition. Da sind sie nicht so gut besetzt wie die anderen Mannschaften, definitiv nicht. Vielleicht ähnlich gut besetzt wie Bietigheim, würde sagen, aber tendenziell trotzdem ein bisschen schlechter. Außen auch okay, aber nicht komplett Weltklasse. Am Kreis haben sie natürlich auch Qualität verloren in den letzten Jahren. Ist da zu viel abhängig vom Rückraum?
Ich gehe eher mal auf den Fall mit den Torhüterinnen zurück. Von den Namen her und generell würde ich auch sagen, hat Esbjerg von allen vier Mannschaften die schwächsten Torhüter dabei. Wenn man sich aber die Statistiken anschaut, die sind konstant bei 29-33%, wenn man sich dieses Duo oder Trio sogar anschaut. Also sie sind jetzt nicht super schlecht, aber eben es ist die Sache, dass eben sehr, sehr viel bei Esbjerg vom Rückraum ankommt. Und wenn man sich dann auch die letzten zwei Jahre anschaut, wo sie in Budapest waren, so ungefähr, es war so wie bei ZSM Bukarest mit Christina Neagu oder bei der mazedonischen Nationalmannschaft mit Kirill Lazarov. Es galt dann immer, bei Zeitspiel angezeigt, Reistert bekommt den Ball, egal ob sie 8 Meter vom Tor steht oder 25 Meter vom Tor steht, und der Druck wird komplett auf sie abgewälzt. Sie kann mittlerweile damit leben, wenn Nora Mörk richtig fit ist. Sie wurde ja in den letzten zwei Spielen, hat sie ja nicht gespielt gehabt. Kann die sie natürlich entlasten, kann Breistöl sie entlasten, können auch ein paar andere. Aber ich gebe dir absolut recht, wenn der Rückraum bei einer Quote von 40% Effektivität nur bleibt, dann hat Esbjerg ein Problem.
Und der Gegner ist nicht ohne, auch wenn Győr in dieser Saison bislang keinen Titel gewonnen hat. Sie haben das ungarische Pokalfinale gegen den FTC verloren, sie haben auch die Meisterschaft nicht geholt, auch da der FTC am Ende vorne gewesen. Und das ist natürlich dann in Győr immer eine große Nummer, weil eigentlich ist die Meisterschaft Pflicht und der Pokal mehr oder weniger auch. Sie haben es wieder nicht gepackt und sie haben auch viele Spiele dabei gehabt, auch wenn sie am Ende souverän ins Final Four eingezogen sind, wo ich gedacht habe, ist das das Győr der vergangenen Jahre? Die sind in die Jahre gekommen, tatsächlich. Und ja, es ist jetzt so in Mode gekommen, dieses Wort The Last Dance. Es ist der Last Dance von Stine Oftedal. Das wissen wir, dass sie im Vereinshandball wahrscheinlich ihre letzten beiden Spiele absolvieren wird. Aber glaubst du, die sind nochmal gut genug?
Vergleichen wir doch einfach mal das Frauen-Final Four mit dem Männer-Final Four. Da spielt der THW Kiel. Der THW Kiel ist kein Meister geworden, der THW Kiel ist kein Pokalsieger geworden. Und der THW Kiel sagt, das ist unsere letzte Chance, einen Titel zu holen. Schauen wir mal, warten wir, was in Köln ist. Ich sage, Győr hat diese Saison noch schwächer gespielt als in der Saison zuvor. Das hat man unter anderem daran gesehen, dass sie in der Champions League und in der Liga gegen Debrecen zu Hause verloren haben. Sie haben das Pokalfinale verloren. Danach hat man sich von Ulrik Kirkeli getrennt und hat Per Johansson geholt, den Schweden und dazu auch noch Uroš Bregar als Assistant Coach. Da muss man mal sehen, wie dieses Duo da auch funktioniert. Und ich sage, wenn man die Cluboberen kennt in Győr, die werden den Spielerinnen es richtig heiß machen vor diesem Turnier. Da werden mal mindestens 10.000 bis 14.000 Győr-Fans sein. Und die erwarten nicht weniger als den Titel. Man muss ja auch sehen bei Győr, wir haben jetzt das Jahr 2024. Sie haben seit 2019 keinen Champions-League-Titel mehr gewonnen. Das waren dreimal danach die Vipers. Und ich glaube, die Spielerinnen wissen, dass sie jetzt liefern müssen. Und dadurch wird der Druck natürlich noch höher. Und deswegen sage ich, auch wenn Győr definitiv die besseren Torhüter hat, Győr auch in der Gesamtansicht der Mannschaft leichte Vorteile haben sollte, es wird darauf ankommen, wie sie mit dem Druck umgehen. Und ich sage, da hat man natürlich den Vorteil mit Spielerinnen wie im Tor Solberg und Toft oder auch Oftedal, Christiansen und Bratzett. Die sind Druck gewöhnt, die können das ab. Aber man muss eben auch mal sehen, wie das mal ist, wenn man mal mit 3-4 hinten liegt gegen SPR, ob die Mannschaft dann nochmal zurückkommen kann. Also ich muss ehrlich sagen, in der Gesamtsicht sehe ich SPR mit leichten Vorteilen, aber unter der besonderen Bedeutung, dass Győr liefern muss, wird das ein richtiges Hammerspiel, denke ich mal.
Ja, das glaube ich auch. Per Johansson hat übrigens seinen Vertrag um eine Saison verlängert, also wird auch in der kommenden Spielzeit da an der Bande sitzen bzw. stehen. Ist ja auch ein emotionaler Trainer, aber ich möchte keine Prognose wagen, weil bei Final Fours Prognosen zu wagen, haben wir in der Vergangenheit festgestellt, ist eine schwierige Angelegenheit. Dann kommen wir zum zweiten Spiel. Eine Deutsche nimmt es auf mit einer kompletten deutschen Mannschaft, wo einige Kolleginnen aus der Nationalmannschaft auch mit dabei sind. Metz mit Alina Greisels, gerade das Double gewonnen in Frankreich. Keine komplett einfache Saison gehabt. Die hatten auch großen Druck, weil da auch immer das Double erwartet wird. Und da war lange nicht klar, würden sie überhaupt Meister werden. Das hat sich zuletzt erst dann geklärt, mehr oder weniger. Und da habe ich so den Eindruck, also auf dem Papier sind sie die bessere Mannschaft, ist gar keine Frage. Aber wissen wir ja, haben wir ja gerade schon gesagt, Prognosen eigentlich unmöglich. Ich glaube aber, und das ist mein Gefühl, weil ich diese Mannschaft in dieser Saison oft gesehen habe, Bietigheim auch, dass die wissen, mit den Abgängen, die sie im Sommer auch haben, das ist erstmal so die letzte Chance für die nächsten Jahre in der Champions League, was ganz Großes zu erreichen. Daher für mich der Favorit in diesem Spiel. Aber wenn man sieht, wie Bietigheim in den Playoffs und im Viertelfinale gespielt hat, gegen IKAS und Odense, das war natürlich sehr bemerkenswert.
Ja, und generell gebe ich dir absolut recht. Nimmt man die beiden Kader, ist Metz ganz klarer Favorit. Von der Breite des Kaders, von der individuellen Stärke der meisten Spielerinnen. Bietigheim lebt eben als Kollektiv. Man hat natürlich Spieler wie Xenia Smits dabei, Moreski im Tor und auch andere Spielerinnen, die in der deutschen oder in anderen Nationalmannschaften eben stark sind. Ich mache nur eine kleine Sache fest. Sie haben eben auch 2-3 ungarische Spielerinnen im Kader. Und gut, Noemi Hafra hat jetzt nicht so oft gespielt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die ungarischen Fans sehen, da sind 3-4 Ungarinnen und die werden sich auf die Seite von Bietigheim schlagen. Wenn das wirklich alle 14.000 machen oder mehrere Tausend machen, ist das natürlich ein Riesenboost. Bietigheim hat definitiv nichts zu verlieren. Wenn sie nicht ins Finale kommen, sie sind die erste deutsche Mannschaft, die dabei sind. Das muss man jetzt auch nochmal sagen. Sie sind die erste deutsche Mannschaft, die in einem Frauen-Champions-League-Halbfinale ist, seit Walle Bremen 1995. Und das ist eben auch etwas Historisches jetzt. Man muss eben sehen, wie Bietigheim als Debütant auch mit dem ganzen Drumherum in Budapest. Wir beide kennen das. Da ist freitags der Medientag, da ist abends ein Teamempfang, da ist eine Opening Party vor der Arena, wo die Mannschaften noch präsentiert werden. Da ist ziemlich viel Brimborium rechts und links. Da muss man einfach sehen, wie kommt Bietigheim damit zurecht. Man hat eben mit Xenia Smits eine, die hat das schon mal mitgemacht, 2019 mit Metz. Die wird denen noch ein bisschen was erzählen, aber das ist eben eine Sache, saug ich das auf und nehme ich das als Motivation mit oder bin ich einfach nur geflecht davon und kann dann nicht das performen, was auf dem Feld steht. Nette Sache dazu vielleicht, der einzige Trainer von den 4 Cheftrainern, der die Champions League bereits gewonnen hat, ist Jakob Westergaard, der Trainer von Bietigheim mit Viborg 2009, 2010. Die anderen 3 Trainer haben sie noch nicht gewonnen, also da hat Bietigheim tatsächlich einen kleinen Vorteil, wenn man das so nehmen darf. Ich denke auch, es wird auch ein enges Spiel. Aber wenn Metz seine individuellen Vorteile und auch die Breite des Kaders ausspielt, sollten sie es machen. Aber du sagst es genau richtig, bei Final Four Turnieren, egal ob European League, ob Champions League, ob DHB-Pokal, Da ist nichts in Stein gemeißelt. Da muss nicht unbedingt der Favorit gewinnen. Das biete ich ja meinem eigenen Leib gemerkt gegen Metzingen beim Ausland-Final vor. Und genauso kann es umgekehrt jetzt laufen, dass sie es als Underdog bis ins Finale schaffen.
Ich habe so das Gefühl, wie gesagt, dass die Spielerinnen in Metz wissen, dass es dieses Jahr irgendwie eine ganz spezielle Saison. Hatadou Sakho, die Torhüterin, die mit Frankreich auch Weltmeisterin geworden ist im Dezember, die geht im Sommer nach Győr. Luise Burgert, Linkshänderin im Rückraum, die geht im Sommer nach Hause mehr oder weniger nach Odense, ist dann weg. Alina Greisels geht nach Bukarest zu CSM. Und dann bleiben, auch wenn das blöd klingt, nicht mehr so viele übrig. Und deswegen, ja, also ich habe auch Chloe Valentini jetzt so oft spielen sehen, was die auf Linksaußen macht, wie die spielt, wie die Tempo geht. Ich habe selten eine Linksaußen, die auch jetzt nicht irgendwie 1,80 groß ist, ja, habe ich selten so spielen sehen. Das ist ein unfassbares Tempo. Im Viertelfinale 13 von 13 gemacht in beiden Spielen. Also das ist phänomenal. Wenn sie das so umsetzen, wie sie das können, glaube ich, hat Bietigheim keine Chance. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein enges Spiel wird.
Man muss auch sehen, wir haben eine Spielerin jetzt noch nicht so im Auge gehabt, Sarah Buktit, momentan die beste Werferin der noch im Wettbewerb befindlichen Spielerin, weil die beiden, die vorher sind, sind beide ausgeschieden mit den Vipers. Da muss man bei ihr einfach nur sehen, wie viel Pausen kann Metz ihr geben, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen muss. Oder Gesetz des Falles, sie muss Samstag 60 Minuten gehen. Wie viel Power hat sie sonntags noch? Egal in welchem Spiel es dann ist. Da muss man eben sehen, sie ist eine super Spielerin, aber sie ist ziemlich allein auf ihrer Position.
Ja, genau. Sie haben da eine andere Spielerin, eine Kroatin, Mia Birkic, aber die bekommt nur sehr, sehr wenige Einsatzminuten, weil der Unterschied in der Qualität relativ groß ist. Ich glaube aber auch, dass das ein großer Faktor werden wird, wie viel muss Sarah Buktit in diesem Halbfinale spielen und haben sie vielleicht die Möglichkeit, wenn sie ein bisschen höher führen, am Ende etwas zu rotieren und auch generell zu rotieren, weil in der Regel Annemette Hansen und Christina Jorgensen sowie Luise Burgert, die bilden die Startformation im Rückraum, die drei Däninnen, also kennen sich natürlich auch bestens aus der Nationalmannschaft. Und dann kommen dahinter drei andere Spielerinnen mit Jas Schermata, Alina Greisels und Emma Jack. Und da kommt es immer darauf an, wie viel kann Emmanuel Majonat, der Trainer, die dann einsetzen und haben die dann noch genug Kraft am Sonntag. Mein Finaltipp wäre dann am Ende Esbjerg gegen Metz.
Dann sage ich doch einfach mal ein bisschen was anderes. Ich sage dann Esbjerg gegen Bietigheim. Weil Bietigheim diese Underdog-Rolle einfach ausfüllt, ohne irgendeinen Druck dorthin fährt, sagt, wir haben nichts zu verlieren und vielleicht so ein nettes Halbfinale nach Verlängerung und 7 Meter werfen zugunsten von Bietigheim.
Boah, nee, lass das bitte sein. Gut, wir wissen ja, dass du in der Regel immer daneben liegst, von daher ist das überhaupt gar kein Problem. Vielleicht sprechen wir dann nächste Woche in Budapest nochmal und schauen voraus auf das Champions League Final Four der Männer. Zwischendurch werden wir ja bestimmt ein bisschen Zeit finden und ansonsten, wie gesagt, heute eine lange Sendung und ja, ich muss mal gucken, ob ich jetzt in den kommenden Tagen die Gelegenheit habe, mit Ingo Meckes zu sprechen. Gerade wenn wir miteinander sprechen, ist vor einigen Minuten bekannt gegeben worden, dass er der neue Vorstand Sport wird beim Deutschen Handballbund und er beginnt auch schon zum 1. September. Auch da gibt es ein paar Fragen, glaube ich, in Richtung DHB, wie das dann gelöst wird mit Axel Kromer, dessen Vertrag ja eigentlich bis zum 31. Dezember läuft. In Bietigheim bzw. bei der HB Ludwigsburg dann ab dem 1. Juli sucht man jemanden, der neu die sportliche Leitung übernimmt, denn Bastian Dörr, der bisherige Geschäftsführer, scheidet dann aus. Also vielleicht wird da eventuell was frei für Axel Kromer, man weiß es nicht. Müssen wir mal abwarten. Viel zu besprechen, wie gesagt. Und jetzt gibt's die nächste kurze Pause. Wir sind sofort zurück. Ich hatte es ja zu Beginn der Sendung schon gesagt und an der einen oder anderen Stelle auch angekündigt. Wir klären heute auf bei Kreisab und zwar geht es um eine Situation am Ende des Spiels zwischen dem Bergischen HC und dem TBV Lemgo Lippe. Und das Spiel habe ich selber für Dein kommentiert und war mir während des Kommentars eigentlich sicher, dass es eine Fehlentscheidung der beiden Schiedsrichter gab, beziehungsweise gab es die überhaupt oder konnten sie das gar nicht wahrnehmen? Hat da alles so richtig funktioniert mit dem Videobeweis, ja oder nein? Und das kläre ich auf mit Kai Holm, dem Leiter des Bereichs Lehre im DHB-Schiedsrichterwesen. Moin Kai.
Hallo Sascha, moin moin.
Ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt darüber sprechen können, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich anscheinend falsch lag und das bitte ich zu entschuldigen. Ich war mir in der Situation hundertprozentig sicher, dass ich es richtig wahrgenommen habe und ich möchte das an der Stelle vielleicht nochmal für alle erklären, die das nicht gesehen haben in der Übertragung. Es gab eine Situation wenige Sekunden vor Ende der eben genannten Partie zwischen dem BHC und dem TBV und Noah Bayer, der Linksaußen des BHC, der hat sich dann den Ball geschnappt, musste ein bisschen bisschen hochspringen, landete dann mit dem linken, also dem hinteren Fuß in dem Moment auf der Seitenauslinie. Das war dann auch in einer Kameraperspektive zu erkennen. Allerdings nicht in den Kameraperspektiven, die die beiden Schiedsrichter genutzt haben, als sie sich den Videobeweis angesehen haben, beziehungsweise das Video besser gesagt, die Zeitlupe. Denn da verdeckten dann die Trainer und die Betreuer der Mannschaften die Sicht und es konnte nicht richtig erkannt werden. Die beiden Schiedsrichter haben das Tor anerkannt, das Spiel war zu Ende und just in dem Moment gab es eine weitere Wiederholung und die war aus einer anderen Kameraperspektive, nämlich direkt aus der Ecke, in der extrem gut zu erkennen war, was genau passiert ist. Zunächst mal, Kai, vielleicht kannst du erklären, wie läuft das eigentlich genau ab beim Videobeweis? Welche Kameraperspektiven können die Schiedsrichter nutzen und müssen sie, das habe ich nämlich gehört, aber ich hätte da gerne von dir noch eine Erklärung zu, müssen sie denjenigen, die am Tisch sitzen, sagen, wir wollen Perspektive 1, 2, 3 oder 4, wir wollen nur Perspektive 1, die reicht uns. Wie läuft das genau ab?
Also das ist relativ einfach zu erklären. In der Regel vor dem Spiel sitzt man sich oder stellt man sich mit dem Operator, der für den Videobeweis verantwortlich ist, da technisch verantwortlich ist in der jeweiligen Halle, kurz zusammen, ungefähr 90 Minuten vor dem Spiel ist das. Und dann checkt man gemeinsam sozusagen im Dreierteam das Prozedere ab. Wie die Schiedsrichter es gerne hätten, welche Kameras stehen erstmal grundsätzlich überhaupt zur Verfügung und was soll der Operator, wenn so eine Situation kommt, mal unabhängig von der letzten Spielsekunde, wenn so eine Situation kommt, welche Szene soll gezeigt werden, welche Perspektive soll gezeigt werden. Einige wollen dann erstmal nur die Hauptperspektive haben, die normale Kamera, die übliche Fernsehkamera und andere wollen dann halt einfach mehrere Kameras direkt zur Auswahl haben. Und dann hängt ein bisschen davon ab natürlich, an welcher Stelle ist etwas passiert. Insofern grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir 4 Kameras zur Verfügung haben. Die Hauptkamera, die Fernsehperspektive mit Zoom-Möglichkeiten und üblicherweise die Hintertorkameras. Das sind fest installierte Kameras, die nur eine bestimmte Perspektive haben und dementsprechend relativ starr in der Beobachtung natürlich sind. Aber das für Kreisgeschehen, insbesondere bei Fouls, ist das sicherlich sinnvoll, wenn es um verdeckte Situationen geht. Dazu gibt es aber immer noch die Möglichkeit, dass Spiele auch mit zusätzlichen Kameras, den sogenannten Handheld-Kameras, besetzt sind, so wie in diesem Spiel auch. Und deswegen konnte man in der einen Kameraperspektive zum Beispiel nur die Trainer sehen oder die Betreuer sehen, die sich natürlich auch ganz aufgeregt diese Szene angesehen haben, aber dummerweise diese Aktion verhindert haben. Und auf der anderen Seite bestand halt auch diese Möglichkeit, diese Handheld-Kamera, aber sie stand halt im Videobeweis aus technischen Gründen nicht zur Verfügung. Warum auch immer, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich auch schlichtweg einfach nicht. Und ja, da ist die Situation dann zustande gekommen, dass, als die Schiedsrichter gesagt haben, wir wollen uns das anschauen, was in der Situation so kurz vor Schluss, eine spielentscheidende Situation mit dem Wissen, das Tor war der Ausgleichstreffer, dementsprechend ja wichtig, ist er anerkannt oder nicht, sich das nochmal anzusehen und dann ging es darum zu schauen, erstens, wo ist der Spieler abgesprungen, zweitens, hat er rechtzeitig geworfen, bevor er landet und wie ist er gestartet? Nur das, wie ist er gestartet, war halt in den Bildern, die den Schiedsrichtern zur Verfügung standen, nicht sichtbar. Das erstmal zu dem Prozedere.
Das ist korrekt. Das habe ich ja dann auch im Live-Kommentar so gesagt. Also genau. Die Beteiligten, teilweise Betreuer, Trainer, Ersatzspieler, wer auch immer, die haben das in der Situation einfach verdeckt, die Perspektive. Es war nicht zu sehen. Und was ich ja auch gesagt habe, es ist zum Beispiel in der NFL so, wo es den Videobeweis am längsten gibt von allen großen Sportarten. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Das heißt, sie haben die meiste Erfahrung damit. Bedeutet, wenn sie in dem Moment nicht definitiv eine andere Entscheidung verifizieren können, also sie haben ja gesagt, Tor auf dem Feld war das die Entscheidung, dann können sie nicht hinterher sagen, kein Tor, wenn sie sich nicht absolut zu 100% sicher sind. Das konnten sie anhand der Bilder nicht sein. Deswegen mussten sie das bestätigen, was sie quasi im Live-Spiel sozusagen selber entschieden haben. Und das war eben ein regulärer Treffer von Noah Baier. Das ist aber nicht das Problem. Es kann natürlich passieren in der Situation, welche Gründe es auch immer dafür gegeben hat, dass diese Handheld-Kamera in der Ecke, die es hätte auflösen können, nicht zur Verfügung stand. Es gab trotzdem natürlich im Nachgang sehr, sehr viel Aufregung. Ich weiß, dass Florian Kehrmann da wild diskutiert hat, weil er anscheinend hinterher auch dieses Bild gesehen hat, dass Noah Baier mit dem Fuß auf der Linie stand. Und ich sag mal, so die Hälfte des Fußes von Noah Baier war bereits jenseits der Seitenauslinie, der Rest auf der Linie bzw. davor, also im Spielfeld. Und dann ist die Annahme anscheinend von sehr, sehr vielen Leuten, das Tor war irregulär, Noah Bayer stand doch im Aus. Du hast mir allerdings gesagt, das ist nicht der Fall.
Ganz genau, das ist regeltechnisch relativ einfach zu erklären. Also wir haben im Regelwerk die Situation, was ist, wenn ein Spieler von außen anläuft? Und von außen anläuft heißt, einen Fuß oder beide Füße außerhalb des Spielfelds hat. Außerhalb des Spielfeldes heißt, jenseits der Linie. Die Linie gehört mit zum Spielfeld. Und das bedeutet in diesem Fall, der Fuß, der auf der Linie gelandet ist, bedeutet, der Fuß ist innerhalb. Der andere Fuß war sowieso innerhalb, nachdem er den Ball gefangen hatte. Also die Landung war ja so, dass sein linker Fuß innerhalb war, der rechte Fuß, der hintere sozusagen, wie du es geschildert hast, auf der Linie war und er ist direkt in die Vorwärtsbewegung gestartet und auch vor dem 6-Meter-Raum abgesprungen und auch rechtzeitig abgeworfen, dementsprechend vor der Landung und damit ein reguläres Tor. Anders wäre es gewesen, also insofern weiterspielen, ne? Anders wäre es gewesen, wenn er gelandet wäre mit einem Fuß komplett außerhalb, dann hätte er einen Fuß nach dem Regelwerk außerhalb des Spielfeldes gehabt und wäre dann gestartet, wie das zum Beispiel der ein oder andere Außenspieler ja immer mal macht, auch aus der Ecke von außerhalb des Spielfeldes anzulaufen, den Ball innerhalb zu bekommen, dann ist es nicht zulässig und es gibt dann einen Freiwurf für die abwehrende Mannschaft.
Kannst du die ganze Verwirrung um diese Szene nachvollziehen aufgrund der Tatsache, dass, das ist zumindest mein Eindruck, viele Leute anscheinend denken, wenn ein Spieler mit dem Fuß so unterwegs ist, sage ich jetzt mal, wie Noah Bayer das war, also mit dem linken hinteren Fuß, dass er im Aus ist? Also, dass viele Leute denken, die sich mit Handball beschäftigen, ja Moment, das Tor kann doch eigentlich nicht zählen. Ich meine, das betraf ja auch immerhin mit Florian Kehrmann einen Bundesliga-Trainer gestanden, der selber viele Jahre Spieler war. Woher kommt das eventuell, dieses Gefühl, dass das Tor nicht regulär war?
Naja, wir haben ja grundsätzlich mal im Schiedsrichterbereich oder im Regelbereich, auch des Handballbereiches, ein Interpretationsspielraum, auch bei unterschiedlichsten Regelungen. Ich denke da zum Beispiel immer an die Situation Abwehr im Torraum oder auch nicht. Ich denke da an die Situation, ist es ein Übertritt abgestanden oder nicht. Das sind ja auch teilweise sehr, sehr knappe Situationen. Was passiert, wenn ein Kreisläufer einen Abwehrspieler hinterläuft und dabei einfach nur die Hacke, die Linie berührt? Oder was ist bei dem Abwehrspieler, der eine Abwehrsituation auf der halben Position hat, angerannt wird und mit der Hacke auf der Linie steht? Und hier haben wir immer Situationen, und ich glaube, das ist der wesentlich irritierende Punkt in dem Gesamtzusammenhang. Wir haben Interpretationen, obwohl wir ein klares Regelwerk mit Linien zum Beispiel haben. Und an der Stelle haben wir halt eine Situation, der Handball ist halt in seiner Geschwindigkeit, in seiner Dynamik gewachsen und dementsprechend ist auch das Regelwerk interpretiert worden im weitesten Sinne. Das macht das Ganze natürlich für den Zuschauer einerseits am Fernsehen, aber auch für den normalen Handballverständigen, Basishandballer, so will ich ihn mal nennen, natürlich nicht einfacher, ist ganz, ganz klar, wenn dann Regeln dazu führen, insbesondere dann im Profibereich oder Regelauslegungen dazu führen, dass hier möglicherweise mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Das wollen wir nicht und deswegen haben wir ja hier bei unserem Beispiel, worüber wir jetzt gerade sprechen, auch die klare Geschichte außerhalb ist dann, wenn der ganze Fuß außerhalb ist. Und das steht auch im Regelwerk, wenn ich das sagen darf, Regel 7.10 auch so eindeutig drin. Fuß außerhalb oder Füße außerhalb. Und alle Regelinterpretationen in dem Zusammenhang gehen auch immer davon aus, der Angreifer in dem Fall will einen Vorteil erreichen dadurch, dass er einen weiteren Weg hat, zum Beispiel zum Anlaufen. Das ist aber alles in dieser Szene überhaupt nicht der Fall gewesen. Und der Außenspieler ist einfach nur gelandet und direkt nach vorne gelaufen. Es war hier überhaupt nicht die Situation da, dass der von außen angelaufen ist.
Seit wann ist die Regel denn so interpretierbar, wie man sie aktuell interpretieren kann? War die Regel immer schon so oder ist die im Laufe der Zeit auch geändert worden?
Naja gut, diese gesamten Interpretationen, die gibt es jetzt natürlich schon einige Jahre. Also ich bin jetzt seit 2020 im Lehrwesen aktiv und vorher selber als Schiedsrichter. Also ich sag mal so, vor 2016, 2017 hatten wir es aber auch schon so, dass wir zum Beispiel so Interpretationssituationen, insbesondere beim Thema 7 Meter Abwehr durch den Torraum, das Thema Hacke auf der Linie, keine Vorteilssituation im Sinne von Abwehr durch den Torraum, sondern daran, das hätte an der grundsätzlichen Situation nichts verändert, sondern da muss der Abwehrspieler auch klar durch den Torraum gelaufen sein. Also das sind so Situationen, die wir schon lange haben. Natürlich, wenn wir uns die unterschiedlichsten Regeln im Handball anschauen, haben wir natürlich überall Interpretationen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit an der Stelle, dass man an der Stelle auch den Überblick dann verliert oder verlieren kann. Mensch, wie einfach ist Handball oder wie einfach könnte das Spiel sein, wenn man keine Interpretation hätte, sondern ganz klare Regeln und Auslegungen hätte? Allerdings, und wir sehen es ja auch in anderen Bereichen, das Thema Schritte macht es nicht einfach mit eigenem Anprellen, ohne eigenes Anprellen. Auch da haben wir Situationen im Regelwerk, die es durchaus sehr schwierig machen, das allen immer klar und deutlich verständlich zu machen.
Absolut nachvollziehbar. Das sind natürlich noch ganz andere Situationen. Ich sag mal, in dieser Situation war relativ eindeutig, wie zu entscheiden ist, zumindest wenn man so regelkundig ist wie diejenigen, die das Spiel geleitet haben. Jetzt hatten sie diese Kameraperspektive ja gar nicht erst zur Verfügung. Ich möchte mich aber an dieser Stelle dafür entschuldigen, denn das war meine Regelunkenntnis, auch im Live-Kommentar, dass die beiden Schiedsrichter angeblich eine falsche Entscheidung getroffen hätten. Ich meine nochmal, sie haben die entscheidende Kameraperspektive nicht gesehen. Von daher ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich kannte mich in dem Fall nicht aus, hätte ich tun sollen. Und beim nächsten Mal mache ich es dann hoffentlich besser. Aber Kai, und die Frage stelle ich mir, wenn doch das Gefühl aller irgendwie ist, der war definitiv im Aus, wäre es nicht sinnvoller, weil zum Beispiel im Volleyball ist es so, im Basketball ist es ja auch so, wenn da ein Spieler die Linie berührt, ist er im Aus. Wäre es nicht aus deiner Sicht sinnvoller, was die Seitenauslinie angeht, in solchen Situationen zu sagen, wir müssen die Regel vielleicht anpassen, damit es da gar keine Diskussion mehr gibt, damit gar keine Interpretation mehr möglich ist, sondern ist er mit dem Fuß auf der Linie, egal wie weit, dann ist er halt im Aus?
Ja, auf der Linie oder jenseits, das ist ja gerade egal. Letztendlich muss man dann ja das Grundsätzliche verändern, weil wir haben ja im Regelwerk die Aussage, dass die Linien immer den Raum begrenzen und zu ihrem Raum gehören. Das bedeutet natürlich für die Außenlinie, das Spielfeld geht so weit. Das ist die eine Situation. Beim Torraum haben wir ja die gleiche Situation. Die Torraumlinie gehört zum Torraum. Damit ist auch das Thema Übertritt klar geregelt. Also Übertritt aus Sicht des Angreifers an der Stelle klar geregelt. Nur in den Abwehrsituationen haben wir natürlich dann Gestaltungsspielraum oder Interpretationsspielraum. Wir müssten nur auf eins aufpassen. Wir haben ja noch andere Linien. Ich nehme jetzt mal die Torlinie oder die Torauslinie. Wenn wir über Füße reden, müssten wir auch über Bälle reden. Und beim Ball ist es eindeutig. Und da haben wir die Situation, der Ball, ich nehme jetzt mal bewusst das Tor, weil es dann ja auch um Erfolg oder Nicht-Erfolg geht. Wenn der Ball die Torlinie überschreitet und zwar mit seinem vollen Umfang überschreitet, nur dann ist es Tor. Guck dann nur einen Fingerbreit noch auf der Linie sozusagen ins Spielfeld hinein, dann ist es kein Tor. Und letztendlich haben wir hier bei der Auslinie, bei der Seitenauslinie genau das Gleiche. Ein Einwurf ist es dann, wenn der Ball komplett außen ist. Und letztendlich haben wir hier eine Analogie, so wie ich es jetzt eben ja auch beschrieben habe, in Bezug auf den Fuß. Der Fuß ist auch nicht komplett außen gewesen und damit haben wir hier eine Klarheit in der Regel und eine Eindeutigkeit, was quasi die Auslegung und das Regelwerk in seiner Klarheit in den Worten auch deutlich macht.
Gut, dann hätten wir, glaube ich, alles geklärt. Das Tor von Noah Beyer war in jeglicher Hinsicht korrekt. Er war nicht mit dem Fuß, also mit dem einen Fuß, komplett im Aus, sondern nur mit Teilen. Er hat sich keinen Vorteil verschafft, sondern er hat sofort die Bewegung nach vorne gesucht. Es stand sowieso, glaube ich, nicht zur Debatte, dass der Absprung und auch die Sache mit der Zeit, dass das alles in Ordnung war. Also was das angeht, war der Treffer sowieso regulär. Aber jetzt sind wir im Bilde. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal in so einer Situation dann die richtigen Worte finde, um möchte mich nochmal bei den Schiedsrichtern für die Fehlinterpretation meinerseits entschuldigen. Kommt nicht mehr vor und ich glaube, alle da draußen wissen jetzt, was Sache war. Kai, herzlichen Dank für deine Erklärung und ja, jetzt ist es eine lange Sendung gewesen, heißt aber nicht, dass wir am Ende sind, denn jetzt gibt es noch das Interview der Woche nach einer kurzen Pause. Zeit für das Interview der Woche und zu Beginn wie immer der Hinweis auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen, wenn ihr das möchtet, mit einem monatlichen Betrag, dessen Höhe ihr selber festlegt. Und das Abo könnt ihr kündigen, wann ihr wollt. Also es gibt da keine Pflicht und das gibt es sowieso bei kreisab nicht. Aber eine Pflicht gibt es mehr oder weniger, uns auf den sozialen Kanälen zu folgen, bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem natürlich bei Instagram. Heute sitzt eine Gesprächspartnerin mir gegenüber, von der ich heute Mittag noch nicht wusste, dass ich sie treffen werde, aber ich freue mich sehr, dass Franziska Mietzner sich für mich Zeit genommen hat. Franzi, beziehungsweise Mietzi sagt man ja eigentlich zu dir, ja. Erzähl mir bitte, was treibst du gerade in Nordrhein-Westfalen? Was hat dich hierhin verschlagen? Denn eigentlich bist du in Leipzig zu Hause.
Genau, wohnhaft in Leipzig, aber beruflich angedockt in Düsseldorf. Hat mit meiner damaligen Zeit in Solingen/Leverkusen zu tun. Nach dem Ende des Sports musste ich mir ja irgendwie überlegen, wie ich Geld verdienen möchte. Und so hat der Weg nach Düsseldorf geführt. Und ich bin hier immer noch beruflich angedockt, bin von Zeit zu Zeit mal im Büro, aber arbeite eigentlich 100% remote aus Leipzig raus, aus der Stadt, die ich lieben gelernt habe und deshalb dort leben wollte.
Ich als gebürtiger Solinger habe gerade gehört, du hast mal in Solingen gewohnt, tatsächlich, ja. Wie kam es bitte dazu?
Das war tatsächlich eine private Entscheidung. Mein Ex-Freund ist Solinger und den habe ich damals kennengelernt. Wir haben eine Fernbeziehung geführt und ich habe mich dann entschlossen, zu ihm zu ziehen und meinen Lebensmittelpunkt dorthin zu verlegen.
Freiwillig? Ja, den Spaß in Richtung eigener Heimat, den darf ich mir an der Stelle, glaube ich, erlauben. Aber wir wollen natürlich über deinen sportlichen Werdegang vor allem sprechen. Vielleicht zur Erklärung für alle Hörer, die dich auch nicht mehr haben spielen sehen vielleicht sogar. Oder natürlich deine Mutter. Das sollten wir kurz erklären. Was hat das damit auf sich?
Ja, mein Werdegang. Also vielleicht für die, die mich nicht kennen oder mich nicht mehr haben spielen sehen. Ich bin in sehr große Fußstapfen getreten tatsächlich. Meine Mutter war zu ihrer Zeit eine der besten Handballerinnen, die es, glaube ich, gab im internationalen Geschäft. Die auch sehr große Titel errungen hat, wie einen Weltmeistertitel oder eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1980. Und ja, irgendwie galt es ja auch, die Lücke zu füllen, vielleicht nicht, aber es war schon eine große Nummer. Und meine Mutter wollte eigentlich gar nicht, dass ich in diese Fußstapfen trete. Also sie hat mich eigentlich nicht im Profibereich gesehen und wollte eher, dass ich einen klassischen Werdegang habe. Und in Frankfurt-Oder, da wo ich aufgewachsen bin, habe ich ja auch das Glück gehabt, dass dort eine Sportschule angedockt ist und du eben Sport und Schule sehr gut miteinander vereinbaren konntest, aber es war halt kein Gymnasium und meine Mutter war da erst sehr kritisch und ich habe mich aber tatsächlich durchgesetzt und habe die Schule besucht und habe es dann aus der Jugend raus auch in die Bundesliga geschafft und später auch in die Nationalmannschaft.
Lief also ganz in Ordnung, aber was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr, sehr interessant, weil das habe ich dir auch vorher erklärt. Ich weiß nie, wo sich das Gespräch hinbewegt. Ich weiß meistens vorher nicht, welche erste Frage ich stelle. Aber Fußstapfen. So, jetzt hat deine Mutter gesagt, nee, pass mal auf, vielleicht sind die ein bisschen zu groß. Erklär mir bitte, warum wolltest du das denn unbedingt? Weil klar, vielleicht als Kind oder Jugendliche merkt man das nicht so, aber spätestens, wenn du erwachsen bist, weißt du ja ganz genau, in welche Fußstapfen du da trittst.
Tatsächlich habe ich mich da total frei von gemacht, dass ich irgendwie irgendwelche Erwartungen erfüllen muss oder dass ich das erreichen muss, was meine Mutter auch geschafft hat, weil die Zeiten ändern sich. Es ist eine Mannschaftssportart. Das heißt, du entscheidest auch nicht alleine auf dem Feld, was passiert. Du bist immer im Team unterwegs. Und ja, ich habe einfach versucht, mein Ding zu machen und meine Eltern haben mich da auch immer unterstützt. Also es gab nie so, ja, guck mal, wie wir das früher gemacht haben, vielleicht hilft dir das auch. Oder wir haben immer ganz offen über diese Themen gesprochen und es war für mich nie eine Belastung. Und das war auch, ich kann nicht sagen, dass es eine bewusste Entscheidung war, Handball zu spielen. Ich habe es irgendwie durch die Kindheit mit aufgesaugt, war natürlich in der Halle, so wie viele Kinder von Sportlern es sind. Und ich finde einfach, dass es eine großartige Sportart ist und ich bin so froh, dass ich diesen Weg gegangen bin damals und das hat mir so viel gegeben und ich liebe den Sport einfach. Also auch alles, was nebendrum ist, ne, was in der Mannschaft passiert, das ist einfach toll.
Wir sprechen gleich darüber, ob du das vermisst, wie du das vermisst und wie du ja diese Droge nach wie vor einnimmst, formulieren wir es mal so. Frankfurt-Oder ist ein Standort im Osten gewesen, wo Frauenhandball eine relativ große Rolle gespielt hat. Das vielleicht auch als Erklärung nochmal dazu. Gab natürlich noch ein paar andere Standorte, unter anderem dein heutiger Wohnort in Leipzig oder im Norden in Rostock und Wismar war der Frauenhandball relativ groß in der DDR und dann später natürlich auch noch in Ostdeutschland. Aber Du bist ja dann im Prinzip, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, einfach nur aus Spaß am Spiel immer in die Halle gegangen. Ist das richtig?
Definitiv. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wollte nicht gewinnen. Also du gehst halt nicht in ein Spiel rein und sagst, gucken wir mal, was passiert. Du willst es immer gewinnen. Und diesen Ehrgeiz hatte ich schon sehr, sehr früh, aber es war nie verbissen. Also der Spaß stand immer im Vordergrund. Und dass es dann halt am Ende bis ganz nach oben gereicht hat, ist natürlich eine tolle Sache gewesen. Aber und das war auch immer ein Ziel. Also ich wusste in der Jugend schon, boah ja, Bundesliga, da willst du gern mal hin. Man hat ja die Spiele auch geguckt als Kind. Das war immer ein Lebenstraum und ich habe das geschafft. Aber immer mit ganz viel Spaß bei der Sache.
Ich habe natürlich deine Mutter nicht spielen sehen. Du hast vielleicht mal irgendwann alte Aufnahmen gesehen. Das ist ja dann ganz normal, dass man irgendwann mal sieht, was haben die Eltern vielleicht gemacht auf Fotos oder in dem Fall dann tatsächlich auch auf Videoaufnahmen. Ist deine Mutter ähnlich groß gewachsen wie du? Weil du bist knapp über 1,90 und ich weiß nicht, wie groß du dann mit 13, 14, 15 warst. Weil das, glaube ich, das Alter ist, wo man dann erkennt, wie talentiert ist man wirklich. Hattest du da einen größten Vorteil deinen Gegenspielerinnen gegenüber? Wie war das damals?
Also meine Mutter ist etwas kleiner als ich, 1,82, aber auch sehr groß für eine Frau. Und ich habe nie so den Riesenschuss gemacht. Bei mir war das immer sehr kontinuierlich. Und tatsächlich, ich müsste jetzt lügen, ich kann es nicht genau sagen, aber so einen richtigen Schuss habe ich dann nochmal in der BA-Jugend gemacht, also so mit 14, 15, 16. Und natürlich hast du einen größten Vorteil im Sinne dessen, dass du über die Spielerin drüber werfen kannst. Ne? Also du musst natürlich nicht die Riesensprungkraft haben, um aus dem Rückraum werfen zu können. Aber Größe ist ja nicht immer ein Vorteil. Es kann ja auch ein Nachteil sein. Und den muss man ja versuchen auszugleichen. Also nur Größe reicht am Ende des Tages halt auch nicht.
Welchen Nachteil hattest du?
Man ist natürlich langsamer als die Kleinen. Ne? Oder du hast halt oft das Problem, wenn du kleinere Gegenspielerinnen hast, dass du öfter mal auch im Gesicht landest. Also die Wahrscheinlichkeit, auch Zeitstrafen sich einzufangen in der Abwehr, die ist halt viel, viel größer.
Du hast eben von Erwartungshaltung an dich selber gesprochen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Was war denn dann irgendwann mit 16, 17, 18 die Erwartungshaltung deines Umfeldes an dich? Also jetzt mal weg von deinen Eltern, aber die Leute, die dich haben spielen sehen, deine Jugendtrainer, dann irgendwann der Bundesliga-Trainer in Frankfurt. Was hatten die für Erwartungen an dich?
Wir haben gar nicht über Erwartungen gesprochen und es wurde auch nie bewusst wahrgenommen. Mein damaliger Trainer Dietmar Schmidt, also mein erster Bundesliga-Trainer, ich glaube, er hatte sehr hohe Erwartungen an mich. Also da sind auch schon viele harte Worte am Anfang gefallen. Also ich weiß auch, dass ich ab und zu mal zu Hause saß und dachte, nee, das tust du dir jetzt nicht mehr an. Aber du gibst ja nicht auf. Also schwere Zeiten hat man immer und es war kein wirklicher Druck da. Ich wollte aber Leistung bringen und ich wollte auch Verantwortung übernehmen schon früh, also schon in jungen Jahren. Und ich habe mich aber, würde ich behaupten, von dem äußeren Druck nie beeinflussen lassen. Ich habe immer versucht, mein Ding zu machen und einen kühlen Kopf zu bewahren.
Dietmar Schmidt war auch ein Trainer der alten Schule, kann man glaube ich so sagen. Ja.
Auf jeden Fall. Also auch, wenn man sich die Trainingsinhalte anguckt, er kam ja damals auch aus dem Männerbereich. Das hat sich über die Jahre dann schon auch ein bisschen verändert inhaltlich, aber am Anfang waren das schon sehr harte Zeiten. Vor allem, wenn man aus der Jugend kommt, ist das halt auch was anderes.
Ich weiß nicht, wann hast du dein letztes Interview gegeben? Hast du eine Ahnung?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen 2018, 2019.
Also kurz nach Karriereende mehr genau. Oder weniger. Wie blickst du jetzt heute auf diese Zeit, auf diese ersten Jahre in Frankfurt in der Bundesliga?
Es war eine großartige Zeit. Ich würde fast sogar sagen, also wir haben keine Titel gewonnen in der Zeit, aber das gehörte schon mit zu den schönsten Zeiten, die ich hatte im Handball. Ich habe meine Heimat geliebt, ich bin sehr heimatverbunden. Ich hatte die Möglichkeit, in meiner Heimatstadt auf dem höchsten Niveau zu spielen. Ich habe da eine sehr gute Rolle gehabt in der Mannschaft. Da wächst natürlich auch der Druck, aber das war für mich nie ein Problem und ich habe meine Heimathalle geliebt. Ich finde, das war immer die schönste Halle in der Bundesliga und Mannschaften haben es gehasst, dort zu spielen.
War ja auch eine scheiß Strecke, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber da ist man ja im Prinzip, egal von wo man anreist, also jetzt mal Leipzig außen vor genommen, wirklich am Arsch der Republik. Aber ich habe ja eben gesagt, wir kommen nochmal zurück zum Thema Erwartungshaltung und du bist wie eine Rakete in die Bundesliga gekommen, auch Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft gespielt und das sehr erfolgreich. Und eben im kurzen Vorgespräch haben wir auch über diese Anekdote gesprochen, die du gerne nochmal erzählen kannst. Du bist geboren in einem Jahrgang 88, der ein sehr prägender Jahrgang ist im deutschen Frauenhandball mit Spielerinnen wie Susanne Müller, die auch mal, genauso wie du übrigens, Handballerin des Jahres war. Kim Neitzinger-Vitius hat in eurer Mannschaft gespielt, obwohl sie nicht der gleiche Jahrgang ist, aber hat eh immer schon ein bisschen höher gespielt. Antje Döll, die immer noch in der Nationalmannschaft spielt, hat bei euch gespielt. Eine habe ich sogar noch vergessen. Hilf mir auf die Sprünge.
Ich glaube, Nadja hast du nicht genannt,
genau,
oder?
Genau, Nadja Nadgornaja, die mittlerweile Nadja Manson heißt. Also ihr hattet eine sehr, sehr formidable Truppe, das kann man, glaube ich, so ausdrücken. Und ihr seid bei der WM damals, es ist einige Jahre her, Juniorenweltmeisterin geworden mit Dirk Leun, der mittlerweile den Buxtehuder SV trainiert. Erzähl doch erstmal die Anekdote und dann gehen wir noch ein bisschen genauer auf dieses Turnier ein.
Ja, die Anekdote dazu ist eigentlich die letzte Minute aus dem Finalspiel. Wir haben eigentlich das ganze Spiel zurückgelegen und haben es dann aber auf ein Remis geschafft und hatten dann die letzte Auszeit. Und es waren vielleicht 40 Sekunden noch zu spielen. Und wir haben dann im Kreis zusammengestanden und überlegt, okay, was spielen wir und wer wirft. Dann war die Ansage, okay, wir spielen leeres Kreuz. Okay, welche Seite? Susi war auf der rechten Seite, ich auf der linken. Und Susi meinte dann nur, okay, Mizi wirft. Gut, gesagt, getan. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also es war wirklich, der Wurf war eigentlich auch gar nicht so spektakulär, abgefälscht durch die Beine ins Tor.
Hat dann am Ende aber zum Titel gereicht. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Das Kuriose ist ja, wenn ich es jetzt auch richtig im Kopf habe, das ist dein einziger Titel geblieben.
International auf jeden Fall.
Ja, wenn man in so einem Jahrgang spielt, und wenn man auch überlegt, wer damals in der Nationalmannschaft gespielt hat, da sind tolle Spielerinnen dabei gewesen, wie eine Clara Woltering, eine Anja Althaus, Anne Müller und so weiter. Also ich könnte jetzt ganz viele nennen, ich habe bestimmt tolle Spielerinnen vergessen, Grit Jurak unter anderem, die 2007 dann bei der WM in Paris nochmal eine Bronzemedaille gewonnen hat. Man weiß, man kommt mit diesen ganzen tollen Spielerinnen nach, die einen Titel bei den Junioren gewonnen haben. Was war denn dann deine Erwartungshaltung? Hast du vielleicht gedacht, boah, wenn wir jetzt noch zu diesen Spielerinnen dazukommen, die eh schon ganz gut sind, das könnte in den nächsten Jahren richtig nach vorne gehen?
Habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Also man wusste, oder als ich damals in die Frauennationalmannschaft gekommen bin, hatten die einen sehr guten Stand. Es war aber auch klar, dass ein großer Umbruch erfolgen wird nach den Olympischen Spielen 2008. Viele gestandene Spieler haben aufgehört oder pausiert. Ich hatte noch das Glück, zum Beispiel mit Grit Jurak auch zusammenzuspielen. Da war ich aber noch ganz jung, 20. Und es war nicht so klar, wie das weitergehen wird. Auch wenn wir ein starker Jahrgang sind, haben andere Länder natürlich auch starke Jahrgänge und auch über die Jahre sehr, sehr viel Erfahrung im internationalen Bereich gesammelt. Und wir waren dann irgendwie ganz frisch und neu zusammengewürfelt. Und da musste man halt erst mal schauen, wo die Reise hingeht. Und das haben wir tatsächlich nicht so gut geschafft dann in der Zeit.
Ich frage deswegen, weil also alle, die sich insbesondere für den Frauenhandball interessieren, ja ein bisschen danach lechzen, dass die Nationalmannschaft bei einem großen Turnier wieder mal ein Halbfinale erreicht. Du hast jetzt von dem Umbruch nach Olympia 2008 gesprochen. Das olympische Turnier lief damals alles andere als berauschend für die deutsche Frauennationalmannschaft. Ein Jahr vorher, wie gesagt, Bronzemedaille in Paris bei der WM gewonnen. Habt ihr viel Potenzial liegen lassen, deiner Meinung nach? Weil wenn ich so ein bisschen zurückdenke, hätte ich erwartet, eben mit diesem Jahrgang 88, plus den guten Spielerinnen, die ja noch da waren, müsstet ihr eigentlich regelmäßig um Medaillen mitspielen. Aber es war nicht so.
Wir sind auf jeden Fall unter den Erwartungen geblieben. Wir waren auch nicht zufrieden mit den Leistungen, die wir erbracht haben. Und ich unterhalte mich auch manchmal mit den Spielerinnen, mit denen ich damals zusammengespielt habe, auch über diese Zeit. Und man fragt sich im Nachhinein auch, ja, woran hat es eigentlich gelegen? Also wir haben echt super Spiele gemacht bei der Nationalmannschaft, haben die Großen geschlagen und irgendwie hat es dann hinten raus trotzdem nicht gereicht. Also wir hatten irgendwie nicht so dieses Turniergehen, hatte ich das Gefühl. Aber es ist schwer zu sagen, woran es halt gelegen hat. Aber wir haben definitiv nicht das Potenzial ausgeschöpft, was wir hatten als Team.
Wenn du jetzt darüber nachdenkst, ich meine, wie gesagt, es ist viele Jahre später, aber wenn du jetzt darüber nachdenkst, ärgert dich das oder sagst du, naja, es ist halt einfach so gelaufen? Wie sind so deine Gedanken?
Ist immer tagesabhängig. Es gibt schon auch oft Zeiten, wo man sich denkt, boah, verdammt, man hätte viel mehr rausholen können. Und natürlich, jedes große Ziel eines Sportlers oder einer Sportlerin ist Olympia. Und das ist das einzige Ziel, was ich mir persönlich nicht erfüllen konnte. Und es war absolut im Bereich des Möglichen, das zu schaffen. Und natürlich denkt man darüber nach. Man denkt viele Jahre darüber nach. Ich glaube nicht, dass es was ist, was man einfach abschließen kann. Aber trotzdem, auch wenn man Chancen verpasst hat, bin ich trotzdem sehr dankbar für die Zeit, die ich hatte.
Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, es gibt viel, wo man mit leben kann, aber Olympia verpasst zu haben nicht?
Ich kann damit leben, aber es ist trotzdem immer irgendwie so ein kleiner schwarzer Fleck. Also ich habe es nicht geschafft, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Es ist schade, aber ich habe trotzdem vieles geschafft und vieles erreicht, was der Großteil niemals schaffen wird. Und darauf, finde ich, kann man sehr stolz sein.
Also ich bin ganz weit davon entfernt, jemals irgendwie auf höherem Niveau gespielt zu haben, geschweige denn in der Nationalmannschaft. Deswegen kann ich das nur unterstreichen, was du sagst. Weil ich glaube, ja, Erwartungen haben wir natürlich von draußen immer, aber wir sind nicht die Sportler selbst. Wir sind ja nur nicht stille Beobachter in dem Fall, wenn man einen Podcast moderiert, aber wir sind alle irgendwie nur Beobachter und sich in die Sportler reinzuversetzen, ist nicht immer ganz so einfach. Olympia war zuletzt häufig hier in der Sendung ein großes Thema und ich erinnere mich an das Interview der Woche aus Episode 381 mit Maren Weigel und Julia Behnke, die vor der Olympia-Qualifikation von mir gefragt wurden, was bedeutet Olympia für euch? Was bedeutet denn Olympia für dich und warum war die Bedeutung vielleicht nochmal einen Tacken höher mit der persönlichen Geschichte deiner Mutter?
Olympia ist einfach das größte Ziel, was du als Sportler haben kannst. Und das Schöne an Olympia ist, dass alle zusammenkommen. Es wird nicht auf eine Sportart separat geschaut, sondern alle Sportarten haben den gleichen Wert bei Olympia. Jede Goldmedaille ist gleich viel wert. Sportarten wird Raum gegeben, die sonst völlig in einer totalen Nische unterwegs sind, wo auch nie irgendwas im Fernsehen oder Ähnliches gezeigt wird. Aber bei Olympia werden alle gleich gefeiert und es steht kein Sportler über dem anderen. Also ich weiß nicht, 2021 in Tokio, als Sascha Zverev die Goldmedaille geholt hat, ich meine, er war auch relativ eng verbandelt mit den Handballern, also die haben das sehr, sehr supported auch. Und wo findet sowas statt? Also es gibt kein anderes Event, wo sich die Sportler auch untereinander vielleicht gut kennenlernen, sich verstehen, sich für andere Sportarten auch interessieren. Und das finde ich halt total toll. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch schön, dass der Fußball da mal keine größere Rolle spielt. Zumindest bei den Männern.
Ich wollte gerade nämlich fragen, weil du eben gesagt hast, und auch Maren und Jule haben das so gesagt, und auch gefühlt alle anderen, mit denen ich darüber spreche, die sagen immer, das ist das Größte, was ein Sportler erreichen kann, bei Olympia teilzunehmen. Jetzt könnte ich sagen, Formel-1-Fahrer interessiert das nicht. Golfspieler interessiert das auch nicht. Die meisten Boxer interessiert das wahrscheinlich nicht. Und die Fußballer interessiert das sowieso nicht. Aber was du gerade gesagt hast, fand ich sehr schön. Das Interesse der Sportler untereinander und die kleinen Sportarten, die sonst in der Nische unterwegs sind. Bogenschießen, weiß ich nicht, Kanufahren und so weiter, die betreiben auch einen enormen Aufwand. Und die sind noch meilenweit, glaube ich, davon entfernt von dem, was du vielleicht als Spielerin verdient hast, auch finanziell in der Frauenhandball-Bundesliga. Und ich glaube, du hast immer noch nicht über die Maßen verdient, dass du sagst, ja gut, nach der Karriere kann ich schön die Füße hochlegen. Das ist nicht so.
Nee, definitiv nicht. Also das ist auch immer etwas, was ich sage, ich bewundere das. Welche Sportarten holen die Medaillen? Das sind oftmals Kanuten, Ruderer. Also alles Sportarten, die mittlerweile über die Sporthilfe oder die Sportfördergruppe auch finanzielle Unterstützung haben, aber die müssen sich trotzdem einen Job suchen, mit dem sie Geld verdienen, auch langfristig, vor allem wenn die Karriere vorbei ist. Und wir hatten mal einen sehr coolen Mentaltrainer bei der Nationalmannschaft, der auch die Hockeyfrauen betreut hat. Und wer sich ein bisschen mit Sport auskennt und Olympia verfolgt, der weiß, dass Deutschland eine Hockeynation ist und sowohl die Männer als auch die Frauen immer sehr weit oben standen. Und er hat uns mal Anekdoten erzählt im Mentaltraining zu den Hockeyfrauen, die er betreut hat. Welche Motivation die haben, morgens aufzustehen und zu trainieren, bevor sie zur Arbeit gehen. Ja, und die Motivation war, eine Medaille bei Olympia zu holen. Und tatsächlich haben die das in den 4 Jahren dann auch geschafft. Also als wir mit ihm gearbeitet haben, waren die in der Phase, wo die Spitze der Welt waren und auch die Goldmedaille geholt haben. Und da verdient niemand Geld mit dieser Sportart. Und trotzdem haben die sich so reingehangen. Und das finde ich einfach bewundernswert. Und da können wir im Frauenhandball ja eigentlich noch zufrieden sein, in Anführungszeichen, weil wir können immerhin Geld damit verdienen und davon auch leben. Zumindest wenn du den Stand eines Nationalspielers oder einer Nationalspielerin hast.
Du hast jetzt ein Wort in den Mund genommen, was ich eben auch schon mal in den Mund genommen habe, Frauenhandball. Und natürlich differenzieren wir da immer zwischen dem Handball der Männer und dem Handball der Frauen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. Was glaubst du, braucht denn der Frauenhandball, um weiter nach vorne zu kommen? Und wie ist vielleicht auch die Entwicklung gelaufen vom Beginn deiner Karriere, wo du in Frankfurt-Oder gespielt hast, bis zu deinem Ende? Du hast dann noch beim THC gespielt in Leipzig und ganz kurz auch in Leverkusen. Wie hat sich das da verändert? Wie siehst du die Entwicklung in den letzten Jahren? Glaubst du, das geht in die richtige Richtung? Und was müsste man vielleicht tun, um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren? Dann immer nur zu sagen, es geht nur über die Nationalmannschaft, ist mir persönlich ein bisschen zu einfach.
Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ich muss sagen, die Frauenhandball-Bundesliga, finde ich, ist nicht unbedingt stärker geworden in den letzten Jahren. Das war zu meiner Zeit viel, viel ausgeglichener. Also da konntest du teilweise auch nicht voraussagen, wer das Spiel gewinnt. Und auch die Titelvergabe war etwas diverser. Also natürlich standen am Ende auch immer die gleichen Teams oben. Aber aktuell ist es halt in der Bundesliga sehr stark darauf definiert, wer das meiste Geld hat, holt am Ende auch den Titel. So ist es halt leider. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Viele gute Spielerinnen gehen ins Ausland, weil das Niveau in den Ligen dort höher ist und weil sie mehr Geld verdienen. Ich glaube, der finanzielle Aspekt ist schon sehr wichtig, gerade im deutschen Frauenhandball. Die Männerbundesliga ist natürlich unfassbar stark. Die haben sich den Ruf erarbeitet über die letzten 10, 15 Jahre. Ich weiß nicht, ob wir mit dem deutschen Frauenhandball dorthin kommen werden. Ich glaube, dass zum Beispiel Dein jetzt eine super Plattform ist, auch den Frauenhandball zu pushen. Und ich finde es super, dass die Frauenhandball genauso übertragen wie Männerhandball, natürlich nicht in der Professionalität. Ich glaube, das kann man auch nicht erwarten, aber ich denke, dass es ein richtig guter Weg ist, den Frauenhandball auch zu pushen in Deutschland.
Es geht natürlich auch nur mit der jungen Zielgruppe, ne? Also viel bei Social Media zu machen und so weiter. Und du hast da gerade was angesprochen, ist immer auch eine Frage des Geldes. Und wo soll das Geld herkommen, wenn du keine entsprechende Infrastruktur in den Vereinen hast? Ich meine, dein Heimatverein, der Frankfurter HC, wo zur Hölle ist der gerade unterwegs?
Ja, also die stecken halt seit über 10 Jahren in der dritten Liga fest. Durch die Insolvenz gab es halt damals den Zwangsabstieg und ich finde das super schade, weil die Infrastruktur rein von der Trainingsqualität gehört mit zu den besten in Deutschland. Und ich würde behaupten, auch jetzt noch, weil du hast alles an einem Fleck und es ist schade, dass dieses Potenzial nicht genutzt werden kann, weil das Geld auch nicht da ist und du müsstest halt investieren, auch junge Leute holen, ne? Dein Umfeld professionell aufstellen, aber dafür ist das Geld eben nicht da. Also in der Frauenbundesliga ist es eben immer noch so, dass in den Vereinen größtenteils ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten, die das machen aus Liebe zum Sport. Und das ist toll. Aber wenn du Professionalisierung haben willst, dann musst du da halt auch anders denken.
Liebe zum Sport, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich habe eben von der Droge gesprochen. Die lässt dich ja auch nicht los.
Niemals. Also ich sage auch immer wieder, diese Emotionen und das, was du erlebst im Sport, das ist mit nichts vergleichbar. Also ich wüsste nicht, mit welcher Situation ich das auf eine Stufe stellen könnte. Und das kann man auch nicht erklären. Das musst du selbst erleben. Und ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das zum Beispiel im Hobbybereich auch so ist. Aber im Profibereich hängt halt von Erfolg und Niederlage sehr viel ab, auch der öffentliche Druck. Und damit musst du klarkommen. Aber es ist Wahnsinn, wie dich das nach vorne bringt. Also sowohl Niederlagen als auch Siege. Ich finde, es ist nicht nur über die Siege definiert. Auch Niederlagen schweißen zusammen und machen auch was mit dir emotional. Aber so Last-Minute-Siege zum Beispiel, unglaublich. Also ich kann es nicht beschreiben. Das ist einfach mit das Schönste, was es gibt im Sport.
Vorhin habe ich gesagt, dass du dann am Ende noch mal kurz in Leverkusen gespielt hast und du hast das dann zu Beginn auch noch mal erläutert, warum du dann auch dort gespielt hast und in Solingen gelebt. Aber irgendwann wusstest du ja, diese tägliche Droge werde ich nicht mehr lange bekommen. Wie ist das, wenn man dann auf einmal 2-3 Jahre ungefähr gefühlt nach einem Sieg bei einer Junioren-WM weiß, oh Mist, meine Karriere, die geht gerade zu Ende und ich liebe das so sehr, ich bin damit aufgewachsen. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, meine Mutter war unfassbar gut, ich wollte das immer auch machen, ich hatte so viel Spaß. Wie ist das, wenn man sich darüber Gedanken macht und weiß, 2-3 Jahre werde ich das nicht mehr machen, sondern ich mache das vielleicht nur noch ein paar Monate?
Das ist schwer. Das ist auch immer ein bisschen abhängig davon, in welcher persönlichen Situation du dich gerade befindest. Wenn dein Körper gesund ist und du weißt, du kannst noch ein paar Jahre spielen, dann kann man sich darauf, glaube ich, besser vorbereiten, als wenn das Ende halt relativ abrupt kommt. Weil letztendlich ist es halt dein Lebensmittelpunkt und du definierst dich komplett über den Sport. Und es ist schon krass, wenn das dann wegbricht. Also du musst halt einfach ein komplett neues Leben anfangen. Und man kann sich darauf vorbereiten, natürlich, weil jeder weiß, du wirst nicht bis 40, 45 spielen können. Also das Ende kommt sowieso bei Frauen in der Regel etwas früher als bei den Männern. Also wenn du bis 35 spielst, dann ist das auf jeden Fall gut. Und du musst dich damit anfreunden, aber es ist auf jeden Fall schwer.
Wie waren die ersten Tage nach der Entscheidung?
Ich habe die Entscheidung ja nicht selbst getroffen. Mein Arzt hat sie für mich getroffen und das war schwierig. Also ich war dann auch sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich habe den Mädels aus der Mannschaft das dann Tage später erzählt und die haben dann auch gesagt, ja, warum bist du denn nicht vorbeigekommen? Und ich gesagt, naja, was hätte das gebracht? Also emotional war das für mich eine absolute Talfahrt, obwohl ich ja wusste, es ja innerlich, dass es vorbei ist. Aber ich musste das mit mir selbst ausmachen. Also ja, es war schwer.
Ich habe ja hier in den mittlerweile dann bald irgendwann 400 Ausgaben von Kreisab schon den einen oder anderen Spieler oder die eine oder andere Spielerin gehabt, die mit mir auch darüber gesprochen haben und auch gesagt haben, ja genau, ich wusste das vorher. Trotzdem ist es nochmal was anderes in dem Moment, wo der Arzt dir sagt, lass das besser. Bei dir war es das Knie, Meniskus. Ich weiß nicht, kann man sagen, dass sich das über die Karriere so ein bisschen angedeutet hat, dass du vielleicht auch irgendwann gesagt hast, ja, ich mache jetzt weiter, obwohl ich weiß, ist eigentlich Blödsinn, ich sollte es lassen?
Ich habe nie gegen den Schmerz trainiert. Ich habe auch nie irgendwie Schmerzmittel dagegen genommen. Und ja, irgendwann, also du merkst schon, dass es bergab geht, aber du gibst die Hoffnung nie auf, dass es vielleicht doch nochmal gut werden könnte. Es ist schwer, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Ich glaube, du gibst niemals die Hoffnung auf, dass es irgendwie doch noch was werden könnte.
Hast du im Vorfeld des Gespräches mit dem Arzt viel mit deiner Familie und deinen Freunden darüber gesprochen?
Ich bin eigentlich jemand, der relativ transparent ist. Ich habe immer sehr offen über Themen gesprochen, die mich beschäftigen, mit meinen engsten Freunden und mit meiner Familie. Aber wir haben nie über die Situation gesprochen, was ist, wenn der Arzt dir sagt, du darfst nicht mehr spielen oder du solltest es besser lassen. Ich weiß nicht, dieses Gespräch haben wir nie aufgemacht, weil ich bin jemand, der sehr positiv ist und der immer nach vorne schaut und der irgendwie versucht, auch aus schlechten Sachen etwas Gutes zu machen. Und deshalb habe ich eigentlich den Gedanken nie gehabt, dass es jetzt nicht mehr weitergeht.
Du hast ja über 10 Jahre in der Bundesliga gespielt, das sollte man nicht vergessen. Du bist Spielerin des Jahres geworden, Handballerin des Jahres geworden, Torschützenkönigin in der Bundesliga. Du hast bei Weltmeisterschaften teilgenommen und dazu noch eine Junioren-WM gewonnen mit dem entscheidenden Wurf. Weil du eben auch ein paar Mal so ein bisschen zwischen den Zeilen betont hast, dass du stolz darauf bist und dass man das nicht immer alles auch unbedingt mit Titeln messen sollte, was man erreicht hat in seiner Karriere. Trotzdem will ich nochmal fragen, auch wenn ich das vorhin schon so ein bisschen getan habe, da ging es um das Potenzial, was ihr als Nationalmannschaft vielleicht habt liegen lassen. Glaubst du, dass du alles geschafft hast im Rahmen deiner Möglichkeiten?
Nein.
Auch das ist eine deutliche Antwort.
Ich würde sagen, ich war jetzt nie der vorbildlichste Sportler. Ich würde schon sagen, dass ich fleißig war, dass es schon auch Vorurteile mir gegenüber gab, was Trainingsfleiß und so angeht. Ich glaube, diese Vorurteile konnte ich alle ausmerzen. Viele haben halt gedacht, dass ich vieles über meine Größe regle, aber das reicht halt in der Bundesliga einfach nicht. Also du musst halt auch im Training deine Leistung bringen, damit das dann fürs Spiel reicht. Du musst dich vorbereiten. Und irgendwann, also körperliche Vorteile, die reichen am Ende einfach nicht. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was ich sagen wollte. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Das kann ich gerne machen, ob du dein Potenzial komplett ausgeschöpft hast.
Genau. Ja, nee. Also ich habe das ja schon eindeutig beantwortet, aber ich habe meine sportlichen Entscheidungen nicht immer so getroffen, wie es vielleicht andere getan hätten, weil ich nie dem Sport 100% geschenkt habe, im Sinne dessen, dass ich so entschieden habe, auch meine Vereine so gewählt habe, wie es für mich vielleicht am besten gewesen wäre. Ich glaube, für mich wäre es super gewesen, ins Ausland zu gehen, einfach um mal einen anderen Schritt zu wagen, mal raus aus der Komfortzone zu kommen, außerhalb von Deutschland zu spielen. Ich glaube, dass es für die persönliche Entwicklung ganz wichtig ist, auch auf internationalem Niveau zu spielen. Das ist unfassbar, was das für ein Unterschied ist. Ich habe mich aber immer für meine Familie entschieden und dagegen entschieden, ins Ausland zu gehen. Wer meine Vita kennt, weiß, dass ich ja im Osten eigentlich gänzlich geblieben bin, jetzt mal abgesehen von Leverkusen. Aber das hatte auch immer damit zu tun, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich nicht so weit von meiner Familie weg sein möchte.
Bereust du das?
Nein, zu keiner Sekunde. Ich hatte ja die Wahl, das zu entscheiden, und hätte mein Körper länger mitgespielt, dann wäre ich mit Ende 20 mit Sicherheit ins Ausland gegangen, um diese Erfahrung zu machen. Also das weiß ich, weil die Bundesliga mir dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel gegeben hat. Also ich hatte irgendwie meine Grenze erreicht und ich hätte gerne eine andere Erfahrung gemacht, und ich war dann auch bereit, also ich war so reif und so gestanden, auch im Sport, dass ich mir das zugetraut hätte, auch emotional ins Ausland zu gehen. Aber die Situation hat sich nicht ergeben und es ist, wie es ist.
Denkst du oft über die Zeit damals noch nach? Sprichst du oft mit Leuten darüber?
Oft würde ich nicht sagen. Es kommt darauf an, mit welchen Leuten ich unterwegs bin. Also gerade jetzt, wenn es zum Beispiel auch Spielerinnen sind, mit denen ich auch in der Bundesliga zusammengespielt habe, natürlich redest du immer über diese Zeiten und auch über die beschissenen Zeiten, wo nichts lief. Wie das halt auch zusammengeschweißt hat, man redet da auch total gerne drüber. Und ich finde es auch schön. Also ich blicke da auch mit einem lachenden Auge zurück, muss ich sagen.
Ja, es wäre noch schöner, wenn du mit dem Weinen darauf zurückblicken würdest. Vielleicht, weil es dich sehr emotionalisiert im positiven Sinne. Was hast du, weil das ja dann auch relativ abrupt kam, in den Wochen danach gemacht? Weißt du das noch?
Ich bin einfach weiter zur Reha gegangen und habe halt geguckt, dass ich irgendwie aus meinem Körper noch das Beste raushole, was geht, weil natürlich ist der Sport dein Lebensmittelpunkt und dein Alltag, aber du musst ja auch schauen, dass du im klassischen Alltag auch klarkommst. Und wenn du nichts machst in einer Verletzung, dann hast du auch im Alltag Probleme, und den Zustand wollte ich eben nicht haben. Und ich muss auch sagen, also ich war dann auch beim Arzt und der hat auch gesagt, Mietzi, du solltest dir überlegen, wie es jetzt weitergeht. Und ich hatte eigentlich keinen Plan B zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte ja ein abgeschlossenes Studium, aber ich wusste ehrlicherweise nicht, was ich damit machen will. Aber ich habe dann gesagt, ja, irgendwas wird die Zukunft schon ergeben. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einen Partner, der mir sehr geholfen hat, der auch eine emotionale Stütze damals für mich war. Und dadurch hatte ich eine Perspektive. Zwar keine berufliche, also ich musste natürlich gucken, wie ich Geld verdiene, aber hat sich dann irgendwie alles ergeben.
Was hast du damals am meisten vermisst? Weil du das ja zu Beginn unseres Gespräches, was jetzt deutlich über 30 Minuten schon zurückliegt, auch da, ich weiß nie, wie lange das wird, aber ich habe das Gefühl, dass das gerade so im Flow ist, deswegen möchte ich das ungern unterbrechen. Was hast du damals am meisten vermisst? Die Kabine, die, auch wenn sie, ich zitiere dich, beschissenen Busfahrten in Deutschland, auch wenn sie sich immer in die Länge ziehen dann irgendwann, wenn man dann vielleicht nach einer blöden Auswärtsniederlage wieder nach Hause fährt. Das tägliche Training, sich da auch zu schinden, Vorbereitungen, die alle hassen, weil keiner das irgendwie toll findet. Was hat dir am meisten gefehlt?
Tatsächlich das Mannschaftsgefühl. Also das Training habe ich null vermisst. Ich war nie ein Trainingsweltmeister. Es musste gemacht werden und ich hatte dann auch den Ehrgeiz im Training, aber dieses vor dem Spiel, nach dem Spiel, im Bus, ja, also einfach mit den Mädels zusammen zu sein, es war einfach cool. Also ich meine, wir waren ja nicht nur Mitspielerinnen, das sind auch heute noch meine engsten Freundinnen, mit denen ich teilweise vielleicht auch nur ein Jahr zusammengespielt habe, und trotzdem sind die ein ganz fester Bestandteil in meinem Leben, und das ist total schön, und das waren einfach super lustige Zeiten. Also man hat auch zusammen geweint natürlich, ne? Aber es war immer alles gemeinsam. Also du warst nie allein. Und das ist auch das Schöne am Mannschaftssport.
Wie holst du dir, ich nehme das Wort bewusst nochmal in den Mund, diese Droge heutzutage zurück? Weil ich glaube tatsächlich, und wie gesagt, ich kann das ja auf Leistungssportniveau nicht nachempfinden, dass, ja, man spricht dann auch oft von einem Loch, in das Leistungssportler danach ja fallen. Wie kann man sich das irgendwie neu erschaffen? Weil dieses Gefühl, nochmal, das hat man ja danach nicht mehr. Also du kannst nicht einfach in die Kabine stolzieren bei irgendeinem Bundesligisten und ich brauche jetzt Mannschaftsgefüge. Das fehlt mir, ist mir abhanden gekommen. Wie macht man das?
Ich glaube, man muss sich von dem Gedanken befreien, dass man diesen Zustand noch mehr erreicht. Ich bin generell ein sehr geselliger Typ. Ich liebe es, auch unterwegs zu sein. Ich liebe es, auch meine Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, auch mal was trinken zu gehen oder auch feiern zu gehen. Ich bin ein sehr aktiver Mensch und ich habe zum Glück einen großen Freundeskreis, bei dem ich mir das auch von Zeit zu Zeit wiederholen kann, dieses Gefühl. Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein. Ich bin auch mal gerne allein. Aber diese Droge, so wie du sie im Leistungssport bekommst, ich glaube, das lässt sich nicht von woanders herholen. Also wüsste ich nicht.
Haben dich ehemalige Mitspielerinnen, nachdem du bereits deine Karriere beendet hattest, gefragt, ja, ich müsste jetzt vielleicht auch mal die Entscheidung treffen, wie ist das?
Das muss ich überlegen. Also wir haben nie offen 1:1 darüber gesprochen. Aber Maike Schmerzer zum Beispiel ist eine sehr enge Freundin von mir und
die spielt ja hoffentlich noch ein bisschen.
Aktuell sieht es sehr gut aus. Also wir sind ja auch regelmäßig im Austausch. Also was heißt regelmäßig? Wir sind im Austausch, so gut es die Zeit zulässt. Und sie hat ja auch eine krasse Geschichte schon in der Jugend gehabt mit ihrer Knorpeltransplantation. Und da fragt man sich auch immer, wie lange geht's noch? Wie geht's dir? Was macht dein Knie? Und da unterhält man sich zwangsläufig auch über solche Dinge. Eine Anne Hubinger, Steinert, mit der habe ich mich auch viel darüber unterhalten. Die hat ja auch wirklich schwere Zeiten durchgemacht. Man spricht darüber, aber es ist nicht ständig Thema. Aber ich sage auch immer, Leute, wenn ihr in der Situation seid und irgendjemand zum Reden braucht, dann sagt halt einfach Bescheid. Also ich bin immer da und manchmal hilft es auch, es einfach irgendwie jemandem zu erzählen und sich davon frei zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, darüber zu reden.
Wie viel von der Droge Handball konsumierst du so täglich, wöchentlich, monatlich? Bist du oft in der Halle? Weil wie gesagt, in Leipzig gibt es das ja mit den Männern auf Bundesliga-Niveau, aber mit den Frauen halt nicht mehr auf dem höchsten Niveau. Ja, wie viel guckst du auch im Fernsehen? Wie viel liest du bei Social Media, im Internet generell?
Gar nicht so viel. Also die Highlight-Spiele gucke ich, Nationalmannschaft gucke ich, wenn es übertragen wird. Und so Highlights wie Final Fours, also sei es Pokal, Champions League. Da versuche ich auch in regelmäßigen Abständen mal in die Halle zu gehen, weil das Gefühl in der Halle ist halt ein ganz anderes als vor dem Fernsehen. Ich bin auch ab und an mal bei den Männern in Leipzig in der Halle. Aktuell ja selten, aber ich versuche das schon von Zeit zu Zeit zu machen, weil ich finde, Live-Sport generell ist einfach was ganz anderes vom Gefühl. Also egal, zu welcher Sportart du gehst, live ist es halt einfach 10-mal schöner als vor dem Fernsehen.
Das kann ich nur unterstreichen. Deswegen ist auch ein Interview live, beziehungsweise wenn man gegenüber sitzt, deutlich angenehmer, als das auf Distanz zu machen. Herzlichen Dank für ein tolles Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es ist mal wieder eine XXL-Sendung geworden. Auch wenn ich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung nicht weiß, was vorher in der Sendung lief, aber wenn das Gespräch so lang ist im Interview der Woche, war es eine lange Sendung. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und vergesst, wie gesagt, nicht. Übrigens, im Hintergrund gibt es Geräusche. Wir sitzen in einem Restaurant in Düsseldorf. Das nur als Erklärung. Aber nehmt euch die Zeit auf jeden Fall, bei Social Media vorbeizuschauen. Facebook, Twitter, YouTube und vor allem natürlich Instagram. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss.